Depression, Panikattacken, das Gefühl, dass man eigentlich nicht mehr in die Öffentlichkeit möchte, dass man sich am liebsten verkriechen möchte, dass man selbst das Gefühl hat, eigentlich will ich gar nicht mehr mit dem Ganzen da drumherum zu tun haben, gar nicht mehr leben. Das ist ein Thema, was leider mit viel, viel Scham besetzt ist. Aber immer mehr Menschen und vor allem auch immer mehr Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, gehen damit raus. Und ich freue mich, dass ich heute Miriam Stehling, Spitzname Mimi, ich darf sie auch Mimi nennen, begrüßen darf. Herzlich willkommen, liebe Mimi, im Podcast. Und ich darf dich begrüßen, wenn du hier auf der Audio- oder Videospur zuhörst. Wir führen heute das Interview, liebe Mimi, über deine Depression. Du gehst sehr öffentlich damit um. Ich habe hier schon mal einen Artikel, den man sieht, wie du in der WAZ auch vorgestellt wirst. Du gehst als Unternehmerin nach außen, weil du sagst, ich habe damit mehr Power, mehr Kraft, in der Öffentlichkeit auch zu dem Thema zu stehen, weil du kriegst Gehör, weil es ist ja noch unnatürlich, dass ein Unternehmer nach außen geht und sich nicht stark fühlt und zeigt mit Rollen, sondern sagt, ich bin verletzlich, ich habe Depressionen und ich lebe damit. Liebe Mimi, herzlich willkommen und ich freue mich, dass ich dich interviewen darf.
Danke. Ich freue mich auch, dass ich hier bei dir sein darf.
Mimi, wie war das, als du mit dem Artikel dich zum ersten Mal nach außen bekannt hast, ich habe Depressionen? Wie ist das aufgenommen worden?
Also ich muss einen Schritt zurückgehen. Ich hatte darüber nachgedacht, überhaupt das öffentlich zu machen, weil ich über meine Firma hinweg da so gute Resonanz hatte und habe dann eine E-Mail verfasst und habe die an verschiedene Zeitungen geschickt. Und dazu kam dann tatsächlich, da war ein Wochenende zwischen und montags bekamen mich Anrufe, ganz viele, von allen Zeitungen, denen ich geschrieben hatte. Und das war mir nicht klar, dass das wirklich eine Sensation werden könnte bei uns hier im Dorf und Umgebung. Und dann habe ich auch direkt am nächsten Tag die ganzen Interviews geführt und habe aber auch allen Zeitungen gesagt, ich finde das super, dass sie das machen, aber wie schade eigentlich, dass das dazu zu einer Sensation führt. Weil eigentlich ist ja die Intention zu sagen, es ist eine Krankheit und keine Sensation. Und ich hatte halt überlegt, aufgrund meiner Reichweite mit dem Unternehmen, dass ich genau diesen Schritt gehen möchte. Weil in meiner Umgebung und alle, die wissen, alle Bescheid, natürlich auch nicht immer, aber irgendwann bin ich den Schritt gegangen und dann war es auch genau richtig so. Und im Nachgang habe ich jetzt wirklich viele, viele E-Mails bekommen. Und ich werde auch angesprochen, wie gesagt, hier im Dorf. Also ich komme ja ursprünglich aus Großstadt Essen, aber halt am Randgebiet wohne ich. Und hier wurde ich beim Zahnarzt angesprochen oder im Kaufhaus, so nenne ich es jetzt mal.
Okay. Ja. Beim Kaufen.
Beim Kaufen, beim wöchentlichen Einkauf. Und jetzt nicht so, oh, guck mal, da ist ein Superstar, das jetzt nicht. Aber es kommt halt wirklich so eine Art von, boah, super. Und dann denke ich mir, okay, das war der richtige Schritt. Und das ist mein Anfang, um jetzt damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Es gibt ja mittlerweile viele, auch Promis, hattest du ja gerade schon gesagt. Aber die sind halt nicht so normal und anfassbar wie ich. Und das ist halt das, was mich dazu bewegt, einfach zu sagen, jetzt will ich raus und ich nehme euch alle mit und ich werde auch nicht müde. Also man wird mich das ein oder andere Mal jetzt noch hören und auch sehen. Ja, genau.
Das ist super schön. Lass uns später nochmal drüber sprechen, was du jetzt alles gemacht hast, um öffentlich zu werden, wie die Menschen, vor allem auch die Mitarbeiter reagiert haben. Ich kenne selbst ja leider, was heißt leider? Ich kenne auch das Thema Depression von mir und ich habe damals lange überlegt, wem erzähle ich es und wie gehe ich damit um? Vor allem, weil ich Interimsmanager von einem Unternehmen war, mit dem ich ja nicht groß geworden bin. Mhm. Und ich habe mich für mich auch dazu entschieden, ich gehe öffentlich, um eben auch dieses Schamthema zu reduzieren, weil ich glaube, dass Depression erst dann heilbar ist, wenn wir selbst dazu stehen und wenn wir diese Scham runterholen.
Genau. Also die Depression als solches muss man auch erstmal selber erkennen. Das kommt ja auch noch hinzu. Ne? Über Jahre oder Jahrzehnte letztendlich fühlte sich das für mich ja ganz normal an. Und das war halt gedrückt, die gedrückte Stimmung. Und ich habe immer gesagt, boah, wär doch mal so wie früher. Ja, aber was war früher? Ne, das weiß man ja im Grunde dann in dem Moment nicht. Es fühlte sich nur so an, irgendwie ist es falsch oder anders als früher. Genau.
Lass uns mal zurückspringen. zu diesen Zeiten, als du festgestellt hast, irgendwas fühlt sich anders an. Was waren denn diese Gefühle oder diese Symptome, die du erkannt hast für dich, wo du gesagt hast, das fühlt sich jetzt irgendwie Mist an? War das so wie, der Tag ist jetzt irgendwie schlecht und ich habe den moralischen, wie man hier und da im Slang sagt. Wie hat sich das für dich angefühlt?
Also es fing früher an, mit 19 hatte ich Agoraphobie. Also,
was ist das?
Das ist im Endeffekt, wenn du auf Massenveranstaltungen bist oder in engeren Räumen, wo viele Menschen sind. Bei mir kam das immer so vom Nacken her, dass ich gedacht habe, oh, Unwohlsein. Und ich kann überhaupt dieses Gefühl gar nicht beschreiben. Ich wusste nur, dass meine Freunde um mich rum irgendwann wussten, oh, da stimmt wieder irgendwas nicht. Ich habe mich dann immer im Nacken massieren lassen, weil ich gedacht habe, das käme vom Nacken. Und wenn wir irgendwo auf Veranstaltungen waren oder so, habe ich mich am Rand oder ganz hinten hingestellt. Und da fing das halt schon an. Ne? Aber das war halt normal. Jeder wusste, okay, wenn die Mimi dabei ist, dann müssen wir halt am Rand stehen. Und ich durfte aber trotzdem noch dabei sein, was ja grundsätzlich ganz nett und gut ist. Und dann so mit Mitte 20 fing es an, dass ich meine ersten Panikattacken bekam aus dem Nichts. Ich war auf der A40, das ist eine sehr bekannte Autobahn hier im Ruhrgebiet. Und auf einmal wurde mir schwindelig und dachte, was ist denn jetzt? Mein Herz fing an zu stolpern, zu pochen. Und mir wurde auch tatsächlich schwarz vor den Augen und ich war am Steuer. Ne? Und dann war ich kurz vor einer Ausfahrt, bin rausgefahren und habe es dann ohne Unfall geschafft und habe mich dann selber irgendwie regulieren können. Und habe gedacht, was war das? Und bin dann sofort ins Krankenhaus, habe mein Herz abchecken lassen und alles, was dazugehört. Und die haben gesagt, das ist alles in Ordnung. Und ab da ging es dann los. Also ich sag mal ab Mitte 20, ich kann mich outen, ich bin 51, also es ist schon ein bisschen länger her jetzt. Ja, ab da war Tortur, ne? Also wirklich eine Panikattacke, alles schön und gut. Aber dann ging es halt los mit der zweiten, mit der dritten und so. Und ich habe den Ärzten halt nicht geglaubt, die gesagt haben, alles ist in Ordnung, weil ich es halt gefühlt habe. Ne? Und 26 Jahre später habe ich es im Griff mit der Panikattacke, aber ich will gar nicht so weit nach vorne greifen jetzt. Ich hatte viele Therapien, auch Psychotherapien, nur aufgrund der Panikattacke und Angst, Angst vor der Angst, wegen dieser Panikattacken. Aber es ging nie um Depression. Und die Depression als solches kam dann noch obendrauf, was dann dazu führt, das ist natürlich klar, ne? Also die Panikattacken und ich darf nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin nichts mehr nutze, ich kann irgendwo mehr dran teilhaben und so. Das macht einfach was mit jemandem. Und
du springst jetzt ganz viel, weil du auch in diesen Diagnosen oder in diesen Symptomen lebst und ja auch vieles für dich inzwischen anerkannt und geheilt zum Teil auch hast. Lass uns bitte noch mal vorne anfangen, weil ich glaube, für den einen oder anderen Zuhörer ist das jetzt ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich weiß von Menschen, die keine Depression kennen und mit Menschen zusammenleben, die aber depressiv sind, dass die vage Schwierigkeiten haben, das zu begreifen. Und du hast jetzt gerade so einen riesen Sack schon an Symptomen und an Dingen genannt. Lass uns bitte noch mal vorne anfangen. Du warst 19, hattest das Gefühl, in großen Gruppen nicht in die Mitte zu können.
Genau, weil ich dann so wie so eine Art Panik.
Panik sogar?
Oder Angst, ne? Also wirklich so ein Angstgefühl und habe mich dann an den Rand gestellt. Und dann ging es aber auch immer. Ja.
Und damit konntest du dabei sein. Und die anderen um dich herum hatten auch Akzeptanz dafür, okay, Mimi braucht ein bisschen Platz, ist in Ordnung, gehen wir an die Seite.
Ja, die sind jetzt reingegangen. Ich war dann halt hinten alleine, ne? Und die kamen dann zwischendurch mal. Aber ja, genau.
Wie ist das, wenn man mit 19 sich alleine an der Seite fühlt?
Tja, ich war halt immer schon stark und habe das unterdrückt. Ne? Also für mich war lieber dabei zu sein und nichts zu verpassen, als gar nicht mitzugehen. Und deswegen fühlte sich das für mich nicht schön an. Aber trotz alledem, weil meine Freunde halt so waren, wie sie waren, dass sie gesagt haben, wir haben dich lieber dabei, auch wenn du am Rand stehst, hatte ich da Glück, muss man einfach so sagen. Und demnach fühlte sich das einfach normal an. Ne? Das war einfach die Agoraphobie, die ich mit mir trug. So.
Ich finde gerade interessant, dass du sagst, ich war schon immer so stark, dass ich das ausgehalten habe, dass ich am Rand stehe und dass ich eben diese Symptome für mich habe. Mhm. Ich glaube, das ist was, was viele Depressive oder auch Menschen mit anderen psychologischen Problemen ähnlich haben. Sie haben irgendwas in ihrer Familienhistorie, was sie hat stark werden lassen, um Dinge zu verdrängen.
Ja.
Aber ist es wirklich eine Stärke, wenn man was verdrängt? Ich glaube heute nicht. Aber es gibt ganz viele Menschen, die das gleich empfinden.
Genau.
Dass sie stark geworden sind, weil sie auch verdrängen können, weil sie ihre Gefühle verdrängen können. Und darüber werden wir vielleicht ja nachher nochmal reden müssen, weil Gefühle verdrängen ist ja mit ein erster Baustein, um überhaupt in eine Depression irgendwann kommen zu müssen oder zu können. Du hattest jetzt diese Agoraphobie, du konntest nicht mehr in die Mitte, dein Nacken war ständig verspannt.
Mhm, genau.
Und wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du am Anfang gedacht, alle die Symptome hängen mit irgendwas zusammen, was körperlich zu begründen ist. Das heißt, an die Psyche und an die Seele hast du noch überhaupt nicht gedacht an der
Niemals.
Stelle. Und auch kein Arzt.
Niemals.
Niemals?
Nein. Also für mich war ganz klar, mit meinem Körper stimmt was nicht. Mit mir, sagen wir es mal so, mit mir stimmt was nicht. So, ne? Genau. Mhm. Da habe ich an die Psyche nicht gedacht. Und gehen wir mal nochmal zurück, um das wirklich mal greifbar zu machen. Es sind über 30 Jahre und da hat keiner über irgendwie psychische Probleme gesprochen. Das kommt ja auch noch hinzu. Woher sollte ich wissen, dass das eventuell von der Psyche kommen kann? Im Nachgang logisch. Ne? Ja.
Genau. Das darf man nicht ganz vergessen. Vor 30 Jahren hat in keiner Zeitung, noch nicht mal in der Funkuhr, irgendein Artikel über Depressionen gestanden. Panikattacken war ein Wort, das hat man in der Öffentlichkeit nicht benutzt. Es gab Menschen, die hatten das. Es gab Menschen, die haben sich zurückgezogen. Aber das hat man irgendwie anders begründet.
Naja, früher war es auch so, ich sag mal ein ADHS oder auch Leute, die ja eine Depression hatten mit Sicherheit, die wurden ja ganz anders angegangen. Ne? Also früher war es der Zappel-Philipp in der Klasse, der dann einfach rausgeschmissen wurde. Oder der kriegte, um es mal wirklich auf den Punkt zu bringen, auch mal eine Backpfeife, um zu sagen, so jetzt bist mal ruhig.
Ne? Oder benimm dich mal.
Ja, oder die stille Treppe, ne? Die man halt so kannte. Also ich jetzt nicht, aber ja, genau. Früher war alles aus Holz. Das ist immer mein...
Früher war alles aus Holz.
Genau.
Ja, oder diejenigen, die sich nicht gut gefühlt haben, die im Bett waren, Kinder, die dann äußern, wenn sie noch jünger und in Schulzeiten sind, ja häufig, ich habe Bauchweh. Das ist ja so ein Allerweltssignal für oder Allerweltsgefühl für mir geht's nicht gut. Den hat man dann einfach gesagt, benimm dich jetzt mal und mach mal keinen so Terz oder reiß dich mal zusammen.
Genau.
Also Depression oder sich schlecht fühlen kann nur mal so ein Tag sein, aber das als Krankheit hat man damals nicht wirklich in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Und ich glaube, auch viele Menschen haben sich damit damals gar nicht beschäftigt.
Ja, früher war es ja auch als solches die Behandlung eine ganz andere. Ne? Und die muss man auch einfach so sagen, das schwirrt ja heute noch in Köpfen rum. Ne? Dass man wirklich, war bei mir genauso. Also es hieß, ich gehe in der Klinik, jetzt springe ich leider wieder ein bisschen, aber ich mache es trotzdem jetzt kurz. Da hatte ich ein ganz anderes Bild von dem als das, was ich hatte so Hollywood-Filme im Kopf, ne? Wo da noch Türen dahinter sind und da sitzen irgendwelche Menschen in kahlen Räumen und so. Also das war wirklich noch auch meine Realität. Natürlich ist es nicht so. Und ob es vor 30 Jahren so war, weiß ich auch nicht, mit Sicherheit nicht. Aber
ja gut, die gibt es sicherlich. Die Geriatrie gibt es auch heute noch.
Ja, na klar.
Also in geschlossenen Einheiten. Aber mit Depressionen kommst du nicht in eine geschlossene Einheit.
Nein, genau. Das ist so. Und früher, ich kann mich auch daran erinnern, wir hatten eine Nachbarin, die hatte Depressionen. Jetzt im Nachgang weiß ich das. Früher hieß es immer die Frau aus der Klapse. Ne? Also von dem her, ja, ist schon eine Nummer, ne? Kann man so sagen.
Also früher wurden auch viele Menschen abgestempelt, wenn sie was am Kopf oder in der Seele hatten, ja. Wie man das dann genannt hat. Dann waren sie nicht mehr irgendwie, nicht mehr Teil der Gesellschaft.
So ist es, genau.
Oder wie mein Papa irgendwann mal gesagt hat, der hat viel mit körperlichen Symptomen, also Bandscheibe und Rücken und viele Jahrzehnte. Für die, die jetzt ein bisschen bewandert sind mit Krankheiten und Seele, können sich was dabei denken. Aber der Spruch ist immer gewesen, ich habe ja nichts am Kopf, ich brauche keinen Psychologe, ich gehe zum Orthopäden.
Genau.
Und so ticken ganz viele Menschen, glaube ich, die aus dieser Nachkriegskindergeneration kommen, die ja dann auch unsere Eltern im Grunde ja sind. Ne? Und von denen wir ja auch irgendwo mindestens mal die ersten Jahrzehnte gelernt haben, wie gehe ich denn damit um? Ja. Jetzt hattest du die körperlichen Symptome. Mhm. Wie ging es jetzt weiter mit Anfang 20 bei dir?
Ja, also im Endeffekt ist mein Lebensweg als solches war mehr oder weniger ein bisschen vorbestimmt, was beruflich angeht. Ich wollte erst einen anderen Weg einschlagen. Nach einem Jahr ist es aber dann leider nichts dazu gekommen. Der Laden hatte Konkurs. Zahntechnik war mein Ursprung. Und nach einem Jahr war ich dann arbeitslos mit gerade mal 20 oder 19, ich weiß nicht, irgendwie so in dem Bereich. Und ja, dann ist meine Oma auf mich zugekommen und hat gesagt, guck mal, wir haben doch die Firma da oben. Möchtest du da nicht die Lehre machen? Unterhalte dich doch mal mit denen und so. Und bin dann letztendlich da hingegangen. Und da saß mein Opa, das war der Ursprung der Firmengründer, und mein Vater, der dann auch relativ schnell mit in der Firma war, und jemand von der IHK. Und die drei Männer saßen dann um mich rum und ich saß dann da so ein bisschen eingeschüchtert und hab mir das dann angehört. Und da ging es halt darum zu sagen, komm, jetzt mach hier eine Lehre im technischen Bereich. Da bist du ja sehr basiert drauf. Und habe ich gesagt, ja, grundsätzlich schon. Aber ich möchte das halt nicht immer machen. Und dann haben sie mir halt angeboten, danach kannst du im Qualitätsmanagementbereich hier was machen. Und habe ich gesagt, gut, das hört sich ganz gut an, dann mache ich das so. Für mich war damals nicht klar, dass ich irgendwann mal auch in die Geschäftsführung gehe. Also so weit habe ich nicht gedacht. Ne? Einfach nur erstmal einen Job und so, alles klar. Ja, und dann bin ich in, das nennt sich Gemeinschaftslehrwerkstatt. Das ist wirklich Stahlfeilen, Bohren, Fräsen, Drehen, was man da so lernt. Da war ich als einziges Mädchen. Jetzt bin ich ein bisschen buschikoser als andere Mädchen. Von dem her war das für mich zwar komisch, aber ich konnte da gut mit umgehen. Ne? Ja, und dann bin ich nach meiner Lehre in die Firma rein und bin dann in die Qualitätsmanagementabteilung, habe da alle Scheine gemacht, die man so machen konnte. Und ab da ging es dann los, dass wirklich ich so von um der Ecke gehört habe, wie sich zwei Männer unterhielten, die wirklich gesagt haben, ah, guck mal da, eine Frau, was will die hier? Ne? Und ich habe einen Halbbruder, der ist 15 Jahre jünger als ich. Und ich war Mitte 20, das heißt, der war gerade mal 10. Und da wusste keiner, was der in Zukunft mal machen sollte. Aber wie gesagt, ich habe es halt so am Rande mitgekriegt. Da war ganz klar für alle Männer, die da waren, die Mimi macht das später nicht. Das macht mein Bruder. Ne? Obwohl der 10 war und ich war schon im Unternehmen. Und das macht natürlich was mit einem, ne? Wenn man da schon so arbeitet. Und ja, so schaut's aus. Und dann ab Mitte 20 ging es los mit den Panikattacken.
Getriggert dann durch solche Gespräche, die in deinem Selbstbewusstsein genagt haben?
Getriggert nicht, weil wie gesagt, A40 oder wo auch immer. Ich hatte kurz vorher auch noch einen Onkel, der einen Herzinfarkt hatte im Auto. Vielleicht war das auch so ein Punkt, der dazu kam, ne, dass ich so selber so ein bisschen mir Panik gemacht hatte, was wäre wenn und so. Es war lange Zeit auch mein Gedanke immer zu sagen, wenn ich irgendwo in ein Kaufhaus reingegangen bin oder zum Bäcker rein oder wohin auch immer, habe ich, bevor ich überhaupt eingekauft habe, mal rumgeguckt, wenn ich jetzt hier umkippe, könnte mir jemand helfen? Und ich kann sagen, mehr als einmal habe ich meinen vollen Einkaufswagen stehen lassen, weil ich nicht mehr konnte. Ich musste aus dem Laden raus. Also das ist
weil
schon
du eine Panikattacke bekommen hast, also ja. Das Gefühl von, es erdrückt mich hier alles, genau. Und ich muss hier raus, ich weiß nicht wieso, aber du musstest einfach Abstand gewinnen.
Ich musste nach Hause. Also zu Hause war so mein Safe Place, ne? Also meine Couch war jahrelang mein Safe Place. Und ja, wenn ich dann zu Hause war, habe ich gedacht, warum bist du gegangen? Was ein Quatsch. Also man kann in dem Moment, wenn man dann die Attacke wieder weg hat oder so, kann man das auch gar nicht nachvollziehen, was da gerade passiert ist. Aber es ist halt immer wieder passiert. Ne? Und ich behaupte ja mittlerweile, und ich glaube, das stand auch in der Zeitung, dass ich mehr als 3000 Mal zumindest das Gefühl gehabt hätte, als würde es gleich mit mir zu Ende gehen. Und ja, das macht halt was mit einem. Ne? Das ist ganz klar. Und im Nachgang betrachtet, dann ist es so, dass diese Panikattacken halt immer mehr wurden. Daraus entwickelte sich wirklich eine Angst. Und die Angst vor der Angst, also sprich schon die Angst vor der nächsten Panikattacke, sodass ich dann angefangen habe, wenn ich aufgrund meiner Tätigkeit mit dem Auto irgendwo einen Kunden besuchen musste oder so, dass ich dann mir Ausreden habe einfallen lassen. So von wegen, oh, ich habe Kopfschmerzen, ich kann da nicht alleine hinfahren, kann nicht jemand mitkommen, dann kann ich ja da hinfahren, aber dann fährt mich jemand. Ne? Solche Sachen habe ich dann halt versucht zu suchen, dass ich da halt immer eine Möglichkeit habe, ein Backup zu haben. Ja, und das hat dann lange Zeit auch so funktioniert, bis ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt, das kann nicht mein Leben sein, das funktioniert nicht. Es kommt auch noch hinzu, 2009 kriegte ich noch eine Diagnose, Morbus Crohn. Wahrscheinlich nicht von ungefähr, ne, durch ihn psychisch bedingt. Man weiß ja immer noch nicht genau, Morbus Crohn ist ja eine chronische Darmerkrankung. woher das kommt. Man sagt ja, Hirn und Darm, die reden miteinander, ne? Und von dem her kann natürlich das eine mit dem anderen begünstigt sein. Ich sage mal ja. Ne? Und ja, das kam halt auch noch obendrauf. Und dann hat es mich irgendwann weggeklatscht. Ne? So richtig.
Eva, da reingehen, weil ich glaube, das ist ja mit so einer der Tiefpunkte, von denen du schon im Vorgespräch gesprochen hast. Lass uns doch mal in die Symptomatik reingehen, ja, okay. Weil der eine oder andere hört jetzt zu und stellt sich für sich die Frage, habe ich Depression oder muss ich Angst haben, in eine Depression abzugleiten? Mhm. Was ist eine Panikattacke? Wie fühlt die sich an? Und was ist die Angst vor der Angst? Lass uns die zwei Symptome doch bitte mal auseinandernehmen, wie du sie für dich verstanden hast, wie sich das anfühlt. Weil ich glaube, das könnte zum Verständnis für den einen oder anderen helfen.
Mhm. Okay. Also die Panikattacke als solches fühlt sich an bei mir wie dolles Herzrasen. Ich hatte das Gefühl, dass ich so kaltschweißig wurde. Oder nicht das Gefühl, ich wurde kaltschweißig. Mein Atem wurde schneller jedes Mal. Dann hatte ich wieder dieses erdrückende Gefühl vom Nacken her, also so vom ganzen Körper. Ja, so ein enge Gefühl. Und hatte daraus bedingt dann meistens so 20 bis 30 Minuten, hörte das dann irgendwann von jetzt auf gleich wieder auf. Und danach ist dein Körper fix und fertig, weil theoretisch, und nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, dein Körper erlebt diese Symptome. Also das heißt, Adrenalin wird hochgefahren, Noradrenalin, Cortisol wird ausgeschüttet und. Und wenn man darüber halt dann redet und den Körper dazu betrachtet, ist es natürlich klar, dass es auf lange Sicht, wenn man oft eine Panikattacke hatte und wirklich oft Cortisol ausgeschüttet hat und so, dass das im Ungleichgewicht gerät. Und dazu natürlich irgendwann möglicherweise, nicht natürlich, körperliche Symptome auch bleiben. Und ich denke, dass der Morbus Crohn darauf basiert. Die Angst.
Also Cortisol heißt ja, du hast einen extremen Stress in deinem Körper gehabt. Cortisol, genau, ist ja das Hormon, was auch ausgestützt wird, wenn ich in eine lebensbedrohliche Situation reinkomme, wie ein Autounfall zum Beispiel. Wenn ich irgendwas tue, was mich komplett übermannt oder überfraut und wo ich das Gefühl habe, ich kann gar nicht damit umgehen. In diesen Stressmomenten wird Cortisol ausgeschüttet.
Genau, richtig.
Was ja Kampf- oder Fluchtreflexe auslöste, früher, wo es überlebensnotwendig war, aber uns heute eben ja oft nicht abgebaut wird, sondern im Körper dann verbleibt. Und jetzt weiß ich ja, du hast auch Hunde, das ist so ein Lieblingsthema von mir, Hunde, die Stress haben, die Cortisolausschüttungen haben, weil sie sich vielleicht angefletscht und die Zähne gezeigt haben gegenseitig, die lässt man anschließend rennen, damit sie über die Bewegung des Cortisol wieder abbauen.
Genau.
Dass die Synapsen nicht verkleben, weil das auch ein Risiko ist dann in dem Moment, sondern dass das alles wieder abgebaut wird und Normalzustand hergestellt wird im Körper.
Genau.
Und du hast aber, wenn ich richtig verstehe, das Cortisol gelassen und dich nur zurückgezogen.
Genau. Ich habe mich dann auf die Couch gelegt, und weil diese Panikattacken mich einfach müde gemacht haben. Ne, man ist ja wirklich fertig danach. Also wenn man sich das wirklich nochmal aus dem Urinstinkt anguckt, war bei mir jetzt gerade ein Säbelzahntiger, dem ich weggerannt bin. Ne? Und danach ist mein Körper halt müde, und dann habe ich mich hingelegt. Theoretisch, ja, du hast recht, und dann gebe ich dir auch recht, hätte ich mich bewegen müssen. Und damit wäre zumindest mein Körper wieder ein bisschen geradliniger gefahren. Aber wenn man nicht weiß, womit man es zu tun hat, das kommt ja einfach dahin zu, wie oft ich bei Ärzten war und die mir gesagt haben, ich bin gesund, dann hat man natürlich so ein Zwiespalt, ne, dass man sagt, ich erlebe ja wirklich diese Symptome. Man fühlt sich ja nachher, als wenn man bescheuert. Und weil jemand anders einem sagt, sie haben nichts. Also auch EKG messen. Und ich war zwischendurch sogar süchtig nach Blutdruck messen selbst. Weil das hat mich selber ein bisschen beruhigt. Wenn ich merkte, da kommt was hoch, dann habe ich mir diese Blutdruck am Manschette angelegt und habe geguckt, ist mein Blutdruck in Ordnung? Also sprich, ist mein Herz in Ordnung? Und wenn das dann wirklich, ich sag mal, bis 130 habe ich es zugelassen, ne? Und die normale ist ja 120/80, wäre ja ein Top-Blutdruck. Und wenn ich so in dem Bereich war, habe ich mich selber auch ein bisschen regulieren können. Ne, also das war ja jetzt dann auch schon mal ganz gut, bis zu dem Punkt, wo ich dann auch noch Blut, also ich weiß gar nicht, ob es diese Sucht überhaupt gibt, aber gefühlt war ich blutdruckmesssüchtig, weil ich jede Viertelstunde meinen Blutdruck gemessen habe. Unfassbar, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, ne, ist schon...
Was wäre denn passiert, wenn du dieser Panikattacke in dem Moment nicht nachgegeben hättest? Hattest du das mal, dass du nicht raus konntest, dass du eben deinen Einkaufswagen nicht stehen lassen konntest? Nein. Oder hast du eben auf deinen Körper gehört?
Immer. Also das war noch nie, dass ich da irgendwo da durchgegangen bin. Nachher, es gibt so verhaltenstherapeutische Maßnahmen mit Panikattacken, wo man in die Angst gehen muss oder in die Panik, ja. Aber das hatte ich, ja, weiß ich nicht, ob man jetzt Gott sei Dank sagen kann oder leider, aber ich bin immer gegangen.
Genau. Ist ja ein sehr natürlicher Reflex. Mir geht's nicht gut, es erdrückt mich, ich gehe raus aus der Situation. Das ist ja ein ganz menschlicher Reflex oder Säugetierreflex, ja, den nicht nur Menschen, sondern auch Tiere haben. Aber es gibt tatsächlich aus der Verhaltenstherapie den Satz, aus der Angst geht's nur durch die Angst. Das heißt, die Panikattacke zu erleiden. Ich hatte tatsächlich eine Panikattacke mal im Auto, auf der Autobahn, auf der linken Spur. Und habe sie durch tiefes Atmen in den Bauch und einfach mir sagen, ich komme jetzt nicht raus, tatsächlich hinbekommen. Das heißt, ich weiß, mir ist da nichts passiert. Und ich glaube, viele Menschen würden diese Erfahrung machen. Aber es ist ganz natürlich, dass man dem eben nicht nachgibt. Weil ich weiß nicht, wie du es erlebt hast in dem Moment. Aber ich habe von vielen Menschen auch schon gehört, die dann Angst hatten, dass sie umkippen, dass sie den Sinn verlieren, dass sie vielleicht auch sterben müssen, weil sie das Gefühl hatten von, jetzt geht's wirklich mit mir zu Ende.
Hatte ich ja vorhin gesagt. Also 3000 Mal hatte ich das Gefühl, sterben zu müssen. Ja, so ist es. Also umgegangen bin ich tatsächlich dann irgendwann, also nicht immer. Ich weiß, irgendwann kam halt der Punkt. Ne? Aber daraus entwickelte sich halt so diese Angst, ne? Und einfach zu sagen, ich mache am besten nichts und bleibe auf meinem Safe Place, auf meiner Couch, gerade in der Freizeit, dann passiert ja nichts. Also das war wie so ein Schneckenhaus, ne?
Und ist das diese Angst vor der Angst, also die Angst vor dem, was eventuell passiert, wenn ich das Schneckenhaus verlasse?
Genau, so ist es. Also bei mir war es jetzt nie so, also ich kenne tatsächlich auch Menschen, die das Haus gar nicht mehr verlassen konnten, können, weil die Angst vor der Angst haben, also Angst vor Panikattacken letztendlich, ne? Also und das war bei mir nicht so, sondern ich bin ja noch zur Arbeit gefahren, da war ich ja immer relativ hochfunktional. Da ist es aber auch passiert auf der Arbeit mit Panikattacken und dann habe ich mich halt nach Hause fahren lassen, ne? Das war jetzt nicht so oft. Was ich auch noch hinzubekam, zwischendurch waren da Migräneattacken, die ich stark hatte mit einer Aura, also sprich, dass ich nicht sehen konnte, rechts und links. Das dauerte dann so 20 Minuten. Und dann kamen die starken Kopfschmerzen dazu. Ja, und diese Angst, Panik und alles, was dazu gehört, hat mein Leben wirklich gelähmt. Das muss man so sagen. Da ist auch eine Beziehung drunter zerbrochen. Im Nachgang betrachtet ist sie darunter zerbrochen, weil ich viele Sachen einfach nicht mehr mitgemacht habe. Dann habe ich gesagt, dann geh alleine. Ja. Ich sag mal, wenn man ein gewisses Alter hat oder noch nicht hat und zieht dann über die Häuser alleine und Partnerin liegt zu Hause auf der Couch, kann das durchaus passieren, dass man da jemand anders kennenlernt. Und so war es dann halt bei mir. War aber im Nachgang das Beste, was mir passieren konnte. Und so konnte ich dann jetzt, wenn ich jetzt nicht, die Liebe meines Lebens hört sich hier immer so blöd an, aber letztendlich, ja, zumindest habe ich jetzt jemanden an meiner Seite, die voll und ganz hinter, neben mir und bei mir ist, genau, steht.
Sagt aber du bist jetzt auch eine andere, als du früher noch warst, als
ja, klar,
du einen körperlichen Symptom gesucht hast.
100% natürlich.
Wann führt es bei dir dann dazu, dass du die Angstattacken, die Panikattacken, all das, was du sonst noch so erzählt hast, wahrgenommen hast als, es könnte ja vielleicht doch nicht vom Körper kommen, sondern vielleicht gibt es sowas wie eine Seele und vielleicht muss ich da mal anders drauf gucken lassen.
Tatsächlich hatte ich mich und nicht nur ich, sondern viele andere auch abgestempelt als Hypochonder, weil ich ja nur noch bei Ärzten war und irgendwo die Ursache gesucht hatte. Und dann war ich bei einem Kardiologen. Und der Kardiologe hatte wieder gesagt, es ist alles in Ordnung mit Ihnen. Und dann habe ich angefangen zu weinen. und habe gesagt, aber es muss irgendwas sein. Sie sind jetzt der dritte Kardiologe. Irgendjemand muss mir doch helfen. Und dann hatte er gesagt, aber gucken Sie mal, jetzt weinen Sie, obwohl Sie was am Herzen haben. Meinen Sie nicht, dass eventuell das was mit der Psyche zu tun haben könnte? Und da war es so das erste Mal, wo ich gedacht habe, na, vielleicht hat er ja recht. Und dann habe ich mir eine Therapie gesucht, ne? Um dann einfach, noch nicht zur Depression. Wir sind immer noch bei der Panikattacke und bei den Angststörungen. Genau. Und das habe ich dann halt über Therapie versucht wegzubekommen, hat aber nicht geklappt.
Was war das für eine Therapie?
Eine ganz normale Verhaltenstherapie.
Genau. Wir reden miteinander.
Genau.
Und versuchen, in die Vergangenheit zu gehen und Ursachen zu finden und neue Verhaltensweisen aufzubauen. Wie kann ich damit umgehen, wenn sowas hochkommt?
Genau so. Alles in allem war es natürlich immer sehr hilfreich, in dem Moment dahin zu gehen und auch mit jemandem zu sprechen, wo man kein Blatt vor den Mund nehmen muss und darf auch mal sauer über die Eltern sprechen, über Partnerschaften und. Weil oftmals ist es ja so, wenn man mit einem Bekannten oder so darüber redet, versucht man sich ja schon noch adäquat auszudrücken, ohne dem anderen jetzt vor den Kopf zu stoßen. Und wenn man dann halt bei jemandem sitzt und kann mal Herzchen ausschütten, ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber nichtsdestotrotz, ich würde sagen, es wurde weniger. Aber es ging nicht weg. Weg ging es tatsächlich durch Hypnose. Jetzt ist das wahrscheinlich nicht für alle was, aber die Hypnose hat mich dazu geführt, dass ich tiefer reingehen konnte. Ich hatte auf einmal, ich muss mal einen Schritt zurückgehen, ich bin ein Scheidungskind und ich war 3, als ich meine Eltern haben getrennt. Und ich würde behaupten, bis zu meinem 8., 9. Lebensjahr hatte ich im Nachgang keine Erinnerung mehr, 0. Und diese Erinnerungen sind über die Hypnosetherapie wiedergekommen. Und das war dann, ein Schlüssel ist nicht richtig, aber da sind auf einmal Dinge ans Licht gekommen, was Sinn gemacht hat, wo ich gesagt habe, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber wie auch, ich wusste es ja auch nicht. Ne? Also von dem her, die Hypnose hat mich tatsächlich aus der Panik gebracht. Ja.
Was die Hypnose gemacht hat bei dir, war ja nochmal Dinge aufzuarbeiten, die in dir drin verschüttet und zugeschüttet waren durch die Vergesslichkeit.
Ja.
Oder?
Einerseits das, andererseits aber auch die Hypnose selber hat mich, ich war ja jetzt muss ich natürlich rechnen, wie alt ich da war, ich war ja erwachsen und schon Mitte 30, sagen wir es mal, ja, so Mitte 30 mit der Hypnose. Und in der Hypnose habe ich mich als kleines Kind oftmals in den Arm genommen, also wirklich getröstet. Und in der Hypnose fühlt sich das so an, als wäre das echt. Und in dem Moment konnte ich mich selber, das, was ich nie hatte, ne, so dieses Auffangen. Ich war immer die Starke und was weiß ich nicht alles. Und auf einmal war ein Mensch da, also quasi ich selber, aber ich konnte mich mit mir auseinandersetzen. Und das war wirklich gut. Und in der Hypnose auch, hatte ich auch wie so eine Art Raum selber aufgebaut. Und da konnte ich mich zurückziehen. Und immer dann im wahren Leben, wenn es anfing, mit Panik hochzukommen, dann konnte ich halt mich zurückerinnern in diesem Safe Place. Also ich brauchte nicht mehr die Couch, sondern ich war mittlerweile überall und konnte mich nur durch Gedanken hinweg in diesen Raum versetzen. Und das wiederum gab mir Sicherheit. Genau, also ich kann das nur empfehlen, aber man muss halt gucken, erstmal, es ist nicht für jeden was, eine Hypnose. Und Punkt Nummer 2, es gibt auch wirklich nicht gute, die das machen. Also man sollte mindestens jemanden finden, der Heilpraktiker, Psychotherapie ausgebildet ist, Hypnose anbietet oder halt sogar ärztlich. Alles, was drunter ist, kann auch relativ schnell zu irgendwelchen Dingen führen, die man, glaube ich, nicht braucht. Dann hat man Geld ausgegeben und bringt nichts.
Da hatte ich halt, glaube ich, wie in jedem Handwerk, dass es gute und nicht so gute gibt. Genau. Das gibt es auch unter Schreinern oder Steuerberatern. So auch unter denen, die Hypnose oder Therapien anbieten.
Genau. Ich habe dann tatsächlich, weil es mir so gut geholfen hat, selber eine Hypnoseausbildung gemacht. damit ich mir selber helfen kann. Hab natürlich in dem Moment auch gedacht, boah, super, da mache ich Business mit auf. Ich habe ja immer so ein, wenn ich irgendwie was habe, möchte ich das selber können und habe Visionen. Und diese Visionen sind im Nachgang Quatsch. Aber auch das habe ich jetzt als Handwerk bei mir. Und so kann ich natürlich ganz klar sagen, komm doch her, Panikattacke. Ja, was willst du? Hahaha, ich lach dir ins Gesicht. Und seitdem habe ich keine mehr. Ne, also manche Werkzeuge sind einfach Gold wert.
In dem Moment, wo du weißt, wo es mit zu tun hat und wie du damit umgehen kannst, kommt es nicht mehr.
So ist es. Ja.
Ist doch interessant.
Ja, wirklich. Ne?
Für die, die Hypnose jetzt nicht kennen. Hypnose ist ja auch sowas, was in der Öffentlichkeit oft fälschlich dargestellt wird. Also du wirst in Trance versetzt, du hast keinen Willen mehr, du bist, was auch immer so alles erzählt wird. Erzähl uns mal, was du erlebt hast, wenn du magst, und wie man sich sowas vorstellen darf, bitte.
Also viele haben ja schon von Meditation gehört. Im Endeffekt geht man nur in die Beruhigung rein. Das sind jetzt... weiß ich es gar nicht ganz genau, ob es Alpha-Wellen sind oder so, die angesprochen werden im Gehirn. Auf jeden Fall reguliert man das über den Atem, dass man seinen Körper fühlt und irgendwann in eine tiefe, wie kann man das denn jetzt beschreiben, in einen ruhigen Zustand gerät. Und dann bekommt man mit seinem eigenen Unterbewusstsein wie so eine Öffnung. Muss man sich vorstellen, wie als würde man durch eine Tür gehen wollen. Und die Tür kann man aber nicht durchbrechen, wenn man die Augen auf hat. So, einfach nur als Beispiel. Wenn ich mich aber darauf einlasse und gehe tief in die Meditation, ich nenne es nicht Hypnose, sondern mal Meditation, da können viel mehr mit anfangen, dann ist es natürlich geführt von außen. Also sprich, ich hatte einen Hypnotiseur, der hat halt gesagt, so jetzt stell dir vor, du gehst Treppen runter und bei jeder Stufe atmest du ein und wieder aus. Also sehr ruhig. Und irgendwann kommen tatsächlich im Kopf und im Geiste Bilder, die man sich selber baut. Es kommen natürlich auch sehr viele Gedanken, die auch dazu führen, dass man da eventuell nicht reinkommt. Aber auch da lernt man mit umzugehen, indem man sie einfach wegschiebt oder sein lässt oder wie auch immer. Und ja, das ist ein sehr schöner, beruhigender Zustand. Aber man ist 0,0 willenlos. Also das heißt, der Wille ist zu 100% da. Was bei mir ganz oft war, und das hat der Hypnotiseur auch im Nachgang gesagt, mir flossen sofort immer, wenn ich die Augen zu hatte und war in einem Meditationszustand, flossen mir die Tränen. Das ist wohl normal, sagte er, das haben viele, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich traurig war, sondern die flossen einfach vom Körper her, weil die ungeweinte Tränen, sagt man dazu. Und die kamen dann einfach raus. Und natürlich gibt es auch, was man so sieht an Hypnose, so Showhypnose gibt es ja auch, da liegen da irgendwelche Leute auf zwei Stühlen und so. Klar, aber das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Das eine ist medizinische Hypnose und das andere ist Showhypnose. Und die medizinische Hypnose kann ich wirklich nur den Menschen, die alles schon ausprobiert haben, einfach mal sagen, nicht hinterfragen, machen. Das kann wirklich was bringen. So.
Vielen Dank, weil ich glaube, gerade diese Erläuterungen helfen jetzt dem einen oder anderen zu sagen, ich traue mich. Mhm. Weil viele trauen sich, glaube ich, nicht, weil sie Angst haben vor dem Moment, wo sie ihre Kontrolle über sich selbst verlieren und sich irgendwas hingeben, was mit ihnen gemacht wird. Aber das ist ja definitiv in der Hypnose nicht der Fall. Das, was wir auf Instagram sehen, dass jemand mit zwei Fingern jemanden zum Schlafen bringt, jemand vergisst, dass er Bananen nicht mag und plötzlich Bananen in großen Mengen isst, das ist zwar vielleicht auch möglich, aber nicht Bestandteil der Hypnose, wie sie therapeutisch eingesetzt wird. Hypnose therapeutisch ist im Grunde ja, wie du es gerade beschrieben hast, eine Meditation, bei der, wenn jemand Feueralarm rufen würde, du jederzeit aufstehen und rausrennen könntest. Das heißt, du könntest auch jederzeit sagen, stopp, das da will ich jetzt nicht mehr oder das macht mir jetzt Angst.
Das hatte ich auch zwei, dreimal. Also tatsächlich, aber der Körper macht das. Also beziehungsweise nicht der Körper als solches, sondern du bekommst dann keine Bilder. Bei mir war das so. Ne? Also man muss sich ja vorstellen, dass man, um das sehr bildlich zu machen, hast du ein Kinderbilderbuch vor dir. So. Und du stellst dir vor, ich gehe jetzt durch den Wald. Und dann schlägst du ein Bilderbuch auf und du siehst einen Wald. Alles klar. dann hast du aber noch nichts in dem Wald. Und auf einmal taucht von jetzt auf gleich taucht ein Wasserfall auf. Ne? Okay, dann habe ich den Wasserfall dabei. Und dann geht's weiter und so weiter. Und dann schlage ich ein Kapitel um. Und umso tiefer du natürlich in deine Sachen reingehst, umso schwieriger kann das auch für dich selber werden, für Gefühle und so. Und wenn du dann sagst, das möchte ich nicht, und du dich selber verweigerst, verschwinden die Bilder. Also das ist so. Ne? Also du kannst natürlich auch jederzeit sagen, da möchte ich gar nicht drüber reden oder so. Aber wenn man natürlich Hilfe möchte und die auch sucht, sollte man sich schon darauf einlassen. Aber nochmal ganz klar zu sagen, wenn es Feueralarm kommt, natürlich 3-2-1 und dann wirst du angepustet und dann bist du auch wieder da. Du bist tatsächlich ein bisschen körperlich auch noch müde. Also es fühlt sich an wie so ein ruhiger Schlaf. Wenn jetzt Feueralarm kommen würde, wäre derjenige da, würde dich am Arm nehmen und sagen, komm, wir gehen hier zusammen raus. Ne? Aber es ist nicht so, als würdest du schlafen. Du kriegst alles drumherum mit. Du möchtest das aber nicht mitkriegen, weil es einfach schön ist. Schön, sich mit sich zu beschäftigen. So muss man es einfach sagen. Und es kann auch mal nicht schön sein. Es kommt ja auch noch hinzu, ne?
Aber trotzdem empfindest du es als in dem Moment hilfreich für dich?
Total. Also das war, wie man so schön sagt, der Game Changer. Zumindest, was die Panik anging. Ja, total. Hm.
Und hier ging es jetzt immer noch um Panikattacken, Angst vor Angst etc., aber noch nicht um Depressionen?
Nein, also die werde ich da schon gehabt haben. Also gar keine Frage. Jetzt im Nachgang weiß ich das. Aber zu dem Zeitpunkt war es nur eine Symptombekämpfung. Ne? Also Symptombekämpfung im Sinne von, ich habe Panikattacken, ich habe Angst vor den Panikattacken, da müssen wir jetzt irgendwie rauskommen. Also habe ich es ja nur so benannt. Es hat aber keiner von sich aus dahinter geguckt. Also wirklich zu sagen, kann es eine Depression sein oder so, weil ich nach außen hin ja auch gut darin war, nicht so zu wirken. Und ich habe da ja auch nicht drüber gesprochen, weil auch ich eine Person bin oder war, ganz wichtig, ich habe das nicht. Ich brauche sowas nicht. Warum sollte ich das denn kriegen? Ja, ich bin ja stark. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ne? Ich bin ja lustig. Guck mal, ich kann ja lachen. Also habe ich keine Depression. Ja, und so war auch für die Therapeuten irgendwie nie daran zu denken, zu sagen, na komm, wir gucken mal, was könnte denn da überhaupt noch hinterstecken. Genau, ja.
Aber irgendwann kamst du auf den Gedanken. Wie kam es dazu? Oder kam jemand auf dich zu und hatte die Idee, dass da eine Depression
hätte? Tatsächlich zwei Schlüsselerlebnisse in einem Jahr. Ich bin im Mai bin ich mit einem Schiff gefahren, also so eine Rundreise, hier oben Irland, Schottland und so. Und dann standen wir in den Highlands und alle haben da hingeguckt und oh, wie schön und so. Und ich habe immer gedacht, was finden die denn hier schön? Also hier sind doch nur Steine und auf den Steinen ist Moos, wow. Ne, so. Und das habe ich halt meiner Frau erzählt und ich sagte, warum findest du das hier nicht schön? Also es ist wunderschön. Und da habe ich mir aber nichts bei gedacht. Ich habe gesagt, ich bin halt so. Ne? So. Und dann habe ich es damit abgetan. Und 2,5 Monate später waren wir mit dem Camper unterwegs. Und auf dem Rückweg von Frankreich, ich weiß das noch, also das war so krass. Wir haben das Hörbuch gehört vom Kurt Krömer. Und der sprach oder spricht ja da über seine Depressionen, Alkoholismus und so weiter. Und erklärt das auch so ein bisschen. Und dann habe ich auch Stopp gemacht und habe gesagt, ich glaube, das habe ich. Und meine Frau hat gesagt, ich glaube das auch. Und ab da konnte ich so viel damit anfangen. Auf einmal, klar, Dr. Google kam dann dazu. Ne? Und dann setzt man sich damit auseinander. Auf einmal macht die Panikattacken Sinn. Alles gab so einen Sinn. Um zu sagen, guck mal, warum ist da nie jemand drauf gekommen? Ich habe wieder die Schuld gesucht. Überall und überall. Ne? Also das war ja, also für mich ist Depression wie Schuld suchen. Und dieses, warum bin ich so? Und warum fühlt sich das so an? Wer ist denn daran schuld? Bin ich daran schuld? Weißt du, solche Sachen halt. Also immer nur Schuld. Und gar nicht auf die Idee zu kommen. Und ich hatte ja am Anfang schon mal gesagt, ich wollte ja immer so sein wie früher, weil früher war ja alles schön. gar nicht auf die Idee zu kommen, zu sagen, warum willst du überhaupt so wie früher sein? Also irgendwas ist ja früher passiert, was dich überhaupt dahin geführt hat, dass du jetzt das alles so hast. Und als ich damit dann angefangen habe, da macht es noch mehr Sinn, einfach zu sagen, ja genau. Ne? Also es ist gar nicht Schuld als solches, sondern es ist der Weg, den ich gegangen bin. Und das aufzudecken, um zu sagen, ja, Krankheit, Depression, Krankheit, weil natürlich aus meiner Vergangenheit war auch Depression ganz klar, mein Gott, die faule Socke da, ne, soll sich mal zusammenreißen. Also nicht über mich gesprochen, aber wenn jemand Depression hatte. Und deswegen kam das für Mini in Frage. Und im Nachgang betrachtet, habe ich die Depression auch schon in meiner Kindheit gehabt. Ganz klar. Ne, weil da war es auch so. Nur, es gibt ja Unterschiede von Depressionen. Zum Beispiel gibt es ja auch Menschen, und da sehr viele von, die, wenn die in einer schweren Depression sind, nicht mal mehr aufstehen können. Die liegen, wie sie liegen. Da ist der Gang zur Toilette schwer. Manche liegen wirklich 4-5 Stunden, obwohl sie längst schon Pipi machen müssten und die Blase fast platzt. Die schaffen es nicht aufzustehen. Und bei mir ist es aber so, ich habe eine sehr hochfunktionale Depression nachgewiesen. Das heißt, wenn ich in einer Funktion bin, heißt, ich muss irgendwas machen, das muss jetzt gemacht werden, dann funktioniere ich. Ist nicht das Richtige, das Funktionieren, aber es funktioniert. Hört das auf? Früher, typischerweise Urlaub. Ich bin immer krank geworden im Urlaub. Immer, immer, immer. Weil dann war die Funktion weg. Ne? Und das ist auch heute noch so. Ich habe ja eine reversible Depression, das heißt eine chronische, immer wiederkehrende Depression, die auch mittlerweile sehr oft ist, aber ganz klar resultiert, weil ich eine unbehandelte Depression habe, die ich einfach schon theoretisch mein Leben lang irgendwie mit mir spüre, fühle. Und eine Depression ist ja auch eine Entzündung, so kann man es ein bisschen sehen, von gewissen, da kennst du dich, glaube ich, ein bisschen besser aus, glaube ich, mit allem, was da so hintersteckt. Aber es gibt ja diese Neurotransmitter und alles, was da so zugehört. Und je nachdem, wer da wo wie agiert. Nochmal, ich bin gut im Fühlen und Nicht-Fühlen, aber wie genau das passiert, da, glaube ich, bist du so der richtigere Mensch, der das mal erklären könnte.
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich die biochemischen Vorgänge auch nicht alle genau erklären kann und tatsächlich eher so auf seelisch-psychischer Ebene mich damit beschäftigt habe. Aber ich kann mich ja mal reinlesen und in einer der nächsten Podcast-Folgen darauf eingehen.
Genau.
Oder jemanden einladen, der uns dazu mehr erklären kann.
Ja, das wäre auch nicht schlecht, genau. Weil das spielt halt auch eine Rolle. Ne? Also klar, auch die Genetik. Im Nachgang habe ich vorgestern noch mit meiner Mutter darüber gesprochen. Ich sage, ich weiß es nicht, ich war ja relativ klein, aber meine Schwester ist 4 Jahre älter als ich und die weiß das bis heute noch. Die sagt, unsere Mutter oder beziehungsweise sie angesprochen, du hast früher schon auf der Couch gelegen, während wir gespielt haben. Ne? Also von dem her, durch die Trennung bedingt, ganz klar. Ne? Und sie hat sogar gesagt, ihr Vater oder Großvater, ich weiß es nicht, selbst der hatte das schon. Ne? Also das scheint da irgendwie...
Ich glaube, dass es teilweise noch nicht mal biochemische Ursachen hat, sondern sowas wie eine systemische Übertragung gibt. Durch die Verhaltensmuster, die wir ja Kinder analysieren und machen nach. Das ist ja so dieses frühkindliche Lernen. Und jetzt sehen wir, wie Erwachsene mit Themen umgehen. Das heißt, da ist irgendwas, was Stress macht und das überfordert mich. Das ist irgendwie normal. Oder das Überfordern führt zu einer Laune oder zu einem Kompensieren durch bei dem einen Alkohol, bei dem anderen hinlegen und traurig fühlen oder Abschalten von Gefühlen hin zu ja, Denken und Funktionieren, ne? Hochfunktional. Mhm. Ist, glaube ich, ganz häufig auch eine Kompensation. Das muss ich nicht spüren, das geht in den Kopf und im Kopf kann ich hochfunktional arbeiten. Hat so leicht autistische Züge sogar bei vielen Menschen, die dazu neigen, auch ansonsten depressiv zu werden. Depressiv heißt ja in dem Moment, ich spüre mich nicht mehr.
Genau.
Für mich, in meiner ich benutze gerne mal so eine pauschale, einfache Sprache, weil ich glaube, viele Dinge müssen gar nicht so kompliziert sein. Menschen fallen in Depressionen, weil sie mit ihren eigenen Gefühlen und all dem, was ihnen ansonsten schlechte Gefühle verursachen würde, nicht mehr in Kontakt kommen wollen oder können.
Können. Also ich würde es tatsächlich als können abtun, weil wollen wäre ja schon wieder eine andere Geschichte. Ne?
Glaube ich auch.
Ja.
Also mir ging es so, ich konnte über Jahre nicht mehr weinen. Ich wusste, dass ich irgendwann mal früher weinen konnte. Ich habe ganz oft Momente gehabt, wo ich das Gefühl hatte, jetzt würde ich eigentlich weinen. Das heißt, der Druck hinter den Augen war extrem groß. Im Kopf, im Körper. Ich hatte das Gefühl, ich zerberste. Und gleichzeitig ist mir keine Träne geflossen. Mhm. Das heißt, diese Erlösung kam nicht. Das ist so, der ein oder andere, der sowas nicht kennt, kann sich vielleicht vorstellen, stell dir vor, du bist kurz vorm Orgasmus und stellst dir, weißt, jetzt, und du kommst einfach nicht hin, dass du dich erlöst und dass es ruhiger wird in deinem Körper. Und damit aber in einer Dauerschleife. Ja. Ständig in diesem Gefühl drin zu sein. Weil das ist so wie, du machst immer noch mal eine Schippe drauf und es wird nicht besser, es wird ja eher mehr.
Genau, richtig. Also im Endeffekt ist das so, ne? Dass dann, das hatte ich ja vorhin gesagt, über die Schuld zu sprechen, ne? Einfach in sich reinzuhören, was ist denn da jetzt los? Ne? Warum fühle ich das nicht? Man wird natürlich dann auch angepasst, das kommt auch noch hinzu, weil auch das Freude haben, das Lachen, das so, man lacht, weil andere lachen, weil das ist ja gesellschaftsfähig. Ne?
Rolle.
Genau, du spielst die Rolle.
Und das ist ja auch ganz typisch für depressive Menschen. Sie sind Experten im Rollenspiel.
100%, ja. Genau.
Und ich glaube, Menschen, die zu Depressionen neigen, erkennen wir ganz häufig auch daran in der Öffentlichkeit, wenn wir noch nicht wissen, ob sie an Depressionen leiden könnten, die funktionieren unterhalb des Kinns nicht mehr. Das heißt, wir nehmen sie als wahnsinnig gut zwischen den Ohren wahr und ständig sehen wir Mimik, die eigentlich in uns drin, so im Bauchgefühl, das Gefühl macht von, das stimmt doch irgendwas nicht. Das ist doch nicht authentisch.
Also ich würde behaupten, bei dem einen oder anderen sehe ich es an den Augen.
Du siehst es an den Augen?
Also ich hatte letztens tatsächlich noch jemanden, der stand mir gegenüber. Ich sage, und wie ist es? Wie fühlst du dich so? Ich frage ja nicht mehr, wie geht's dir? Weil das ist ja einfach Quatsch. Ne? Also jeder sagt gut. Wenn mich jemand fragt, wie geht's dir? Sage ich, willst du es wirklich wissen? Ne? Und dann kommt schon so ein, hä, warum? Ja, ich sag, weil mir nicht gut geht. Oh, nee, da wollte ich wirklich nicht wissen. Wir gehen da lustig mit um, ne? Also so ist es nicht. Aber ich frage halt immer ein bisschen tiefer. Ich frage, wie fühlst du dich denn heute? Ne? Und dann kriegt man schon mal eine andere Antwort als, wie geht's dir? Und der hat gesagt, ja, ganz gut. Und dann habe ich ihn so angeguckt, aber die Augen waren so leer. Und ich sag, wirklich? Fühlst du dich wirklich ganz gut? Und in dem Moment schossen die Tränen in die Augen. Ne? Ich gedacht, oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber
eigentlich hat er ein Geschenk gemacht.
Ja, wahrscheinlich. Ne? Ich sage, ich spüre dich. Ich fühle dich. Ne? Also, ich bin eigentlich überhaupt 0,0 esoterisch oder so. Aber ich glaube tatsächlich, so eine Aura, die hat man oder eben auch nicht. Ne? So, und wenn die Aura verloren geht, dann kriege ich das mit. Und das war halt bei dem in dem Moment so. Vielleicht ist es die Aura, vielleicht die Augen, keine Ahnung. Also ich würde sagen, dass man bei dem einen oder anderen das doch schon, zumindest wenn man sie besser kennt. So, ne? Also ich sehe es ganz klar.
Ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, ist auch das, was viele, als die depressiv sind oder Depressionen kennen, sagen, mir konnte keiner helfen von den Ärzten oder von den Familienmitgliedern, die selbst keine Depression hatten. Mhm. Aber ich habe mich verstanden gefühlt bei den anderen, die auch Depressionen hatten. Und irgendwie, die haben nichts anderes gemacht. Aber du siehst und du fühlst jemand anders in dem Moment, weil du selbst es kennst in dir.
Naja, es verbindet ja auch. Das kommt ja auch noch hinzu. Ne? Also ich kann nur von meiner Klinik, ich war in einer Tagesklinik, weil ich zu dem Zeitpunkt es noch nicht öffentlich gemacht hatte, auch im Unternehmen. Und ich habe halt gesagt, ich bin auf einem Seminar, aber wenn irgendwas ist, nachmittags durchforste ich meine E-Mails durch, damit ich trotz alledem, weil ich ja ein bisschen länger ausgeblieben bin. Und dann bin ich halt mit Menschen in Berührung gekommen, die das gleiche Schicksal mit mir teilen. Und ich habe gedacht, gibt's doch gar nicht. Als würdest du von mir sprechen. So hört sich das auf einmal an und auf einmal fühlt man sich dazugehörig. Wie schlimm eigentlich mit einer Krankheit, ne? Aber das hat total verbunden, um einfach zu sagen, ich kann hier endlich mal reden und der versteht, was los ist. Ne? Und wenn du natürlich mit gesunden Menschen sprichst oder Menschen, die das überhaupt nicht nachvollziehen können, wie es dir geht innerlich, was da für Gedankenkreise sind und so weiter, dann erfährst du einfach nur ja so Blicke wie aha, also so merkwürdige Blicke. Aber mit Menschen, die auch psychisch erkrankt sind, fühlst du dich auf einmal gesehen. Und das macht natürlich was mit einem, wo man sagt, boah, wie schön ist es denn? Und in dieser Klinik hatte ich schon damit gehadert, zu sagen, guck mal, ich möchte ja, und das ist jetzt über 3 Jahre her, dass ich in der Klinik war, schon fast 4, ich möchte ja, dass man mich akzeptiert, auch mit meiner Krankheit. Also warum mache ich da jetzt so ein Hehl raus, ne? Und sag allen, ich bin auf dem Seminar. Und bin dann tatsächlich vor 1,5 Jahren, ich möchte jetzt nicht zu weit nach vorne springen, aber habe mich dann halt vor die ganzen Mitarbeiter gestellt und habe gesagt, was ich habe. Und danach kamen unabhängig voneinander 5 Mitarbeiter auf mich zu, immer einzeln, und haben gesagt, boah, vielen Dank dafür, mir geht's genauso. Und die wären ja nie zu mir gekommen, hätte ich das nicht öffentlich gemacht. Also von dem her ist es wichtig, darüber zu sprechen. Das will ich damit nur sagen, um einfach zu sagen, einerseits Gehör zu verschaffen, natürlich allen denen, die keine Stimme haben, die sich nicht trauen, die Leute, die nicht wissen, dass sie eine Depression haben und dass sie nicht wissen, dass es auch nicht schlimm ist. Natürlich gibt es auch Trittbrettfahrer, die dürfen wir nicht vergessen, ne? Die heutzutage sagen, ich glaube, ich habe eine Depression, weil es ist ja dann wieder alltagsfähig, irgendwann salonfähig und so weiter. Die machen uns aber leider ein bisschen kaputt und das ist halt das Problem, ne? Die wirklich betroffen sind. Und das ist halt so mein Weg, einfach zu sagen, es ist voll egal, aus welchem Bereich du kommst. Und umso wichtiger es ist, umso mehr, ich will es nicht abwerten, aber kleine Menschen, also wenn du weißt, was ich meine, jetzt keine Promis, ne, sondern einfach, ich habe es so gesagt, wie Lieschen Müller von nebenan. Wenn die nach draußen geht und sagt, guck mal, ich fühle mich mit dir, Mimi, verbunden, weil ich trage das gleiche Schicksal, dann sind wir schon mal 2, super. Ja, und so weiter und so fort. Und das ist doch, daraus kann man so viel machen und das verbindet und ja, sollte im Nachgang so sein, dass es gesehen wird wie, ja, ich will keinen Krebskranken jetzt irgendwie damit auf den Schlips treten, aber Krebskranke kriegen halt Mitleid, ne? Und wir kriegen nichts. Wir kriegen nur, ja, guck mal da, ne? Also ist ja nicht mehr so schlimm, aber du weißt, was ich meine, ne?
Akzeptanz wäre schon hilfreich.
Genau.
Ich glaube, für Akzeptanz braucht man auf der anderen Seite Wille, nicht Willen, Wissen, ich habe mich nur versprochen, Wissen darüber, dass es eine Depression und eine Krankheit sein könnte.
Genau.
Ich habe hier, für die, die jetzt auf der Videospur sind, ansonsten erklären was, den Artikel Firmenchefin erklärte ihrer Belegschaft, ich bin depressiv, warum sich eine Fellberter Unternehmerin offen zu ihren Depressionen bekennt und das Ganze auch in Instagram dann drin. Firmenchefin erklärt ihrer Belegschaft, ich bin depressiv, und du gehst auch selbst damit um auf deinem Instagram-Account und zeigst ganz deutlich, das sind die Artikel, das sind die Stimmen, da bin ich für das Bündnis für Depressionen, da war ich in der WAZ, und zeigst ganz deutlich, Flagge, ich habe Depressionen, ich lebe damit, aber ich kann auch geheilt sein. Und ich glaube, das ist ein wahnsinniges Vorbild und eine Hilfe für ganz viele in dem Moment, die sich ja auch das fragen, was du dich über viele Lehrer gefragt hast, bin ich noch ganz in Ordnung in mir? Vielleicht habe ich ja Depression, ist ja so eine Brücke, die du in dem Moment baust, wo jemand dich wahrnimmt und dich liest irgendwo.
Ja, vielleicht sogar noch einen Schritt weiter. Also ich würde behaupten, ich war jetzt, also ganz banal gesagt, ich war letzte Woche beim Zahnarzt. Und auch unsere Käseblättchen, die sind jetzt nicht nur die WAZ und was weiß ich, sondern auch hier die in der Umgebung gibt ja noch so kleine, man sagte ja immer Käseblättchen, und unter anderem auch in Fellbad. Und sie hatte das gelesen und ich hatte dann eine Behandlung und damit wusste sie, aha, ich bin also die in der Zeitung war. Und sie hat auch Depressionen. Und sie fand das halt so gut. Sie sitzt zwar nur in Anführungsstrichen an der Anmeldung, sie hat aber die Zeitung mitgenommen, hat ihrer Chefin das vorgelegt und hat gesagt, gucken Sie mal hier, das habe ich auch. Und die hätte das, glaube ich, nie gemacht, wenn ich ihr den Mut dazu nicht gegeben hätte. Also sie hat sich, als ich dann beim Zahnarzt war, bedankt. ne, und hat gesagt, boah, vielen Dank, Frau Stehling. Damit fiel es mir wirklich leicht zu sagen, ich muss mal was sagen, ich habe das. Und dann haben alle das gelesen und ja, wie soll ich das sagen? Ich finde es so einerseits natürlich richtig, sonst hätte ich es nicht getan, aber andersrum finde ich es auch so traurig, ne, dass es so eine Sensation ist für Zeitungen, wie ich ja am Anfang schon gesagt hatte, ne, dass überhaupt darüber gesprochen werden muss, weil es ja nun mal noch nicht so aufgeklärt ist, weil diese Stigmatisierung immer noch stattfindet und so. Ne? Das ist ja alles das, was wir halt so brauchen. Mit allem. Es ist ja, ich glaube mittlerweile, und das wird auch mein Credo, und das wird der ein oder andere wirklich bis zum Verrotten von mir hören, das ist mein neuer Spruch, Menschlichkeit werde ich wieder zukunftsfähig machen. Das ist das, was ich will. Und dafür gehe ich auch auf Bühnen, aber nicht, um da Geld zu verdienen, sondern ich will einfach nur auf den Sack gehen. Und jeder, der mich sieht, soll vom Weiten denken, oh, jetzt kommt die wieder. Ich bin aber nicht so eine Belehrende. Und ich glaube, das ist das, was man braucht. Ich höre auch Psychotherapeuten oder Professoren oder was weiß ich nicht alles nicht so gerne zu, als Menschen, die sich irgendwo hinstellen und sagen, guck mal, ich habe eine Depression und das ist echt scheiße, aber da gehe ich mit um und ich kann ja sogar lachen. Ich kann lieben. Ich kann alles. Ich habe den Weg gefunden. Ich weiß, wie ich da rauskomme und ich nehme meine Krankheit an. Und das ist, glaube ich, das, was es braucht. Ganz nach vorne zu gehen und zu sagen, und du kannst das auch. Ja.
Und vor allem, es ist ja nicht eine Krankheit, unter der du leidest.
Genau.
Schlussendlich. Ja, genau. Kommen gleich auch auf einen Heilungsweg, sondern es ist eine Krankheit oder es sind Symptome. Es ist ein großer Bruder, eine Schwester, was auch immer von dir, mit denen du gemeinsam lebst und die dir täglich zeigen, wenn du nicht mehr gut zu dir bist. Weil das ist ja auch ein Symptomgeber, der dir sagt, hey, was ist mit deiner Selbstliebe? Was ist mit deinen Vorsätzen? Guck mal hin. Und in dem Moment, glaube ich, wenn du durch die Depressionsheilung durch bist, bist du sogar vielleicht sogar fähig, noch tiefer zu fühlen, als viele andere Menschen, die keine Depression haben, fühlen. Das heißt, es ist ein Tor, was sich auch öffnet, je nachdem, wie jemand in der Heilung auch zu sich selbst findet. Und ja, nicht, also ich glaube,
wir dürfen mit einer Depression vergessen, ja, wir dürfen nicht vergessen, nicht nur ich lebe mit dieser Krankheit, sondern die Menschen um mich herum auch. Und das ist ja, ja das, was es noch viel tragischer macht. Ne? Also theoretisch, ganz blöd gesagt, ich habe das ein oder andere Mal na, vielleicht auch geschummelt, gelogen, wie auch immer, um zu sagen, ich möchte heute nicht da und da hingehen. Dann wurde ich auch nachher nicht mehr gefragt, weil die sagt ja sowieso ab. Jetzt bin ich aber nicht alleine, sondern ich habe ja auch noch eine Frau an meiner Seite und viele Menschen draußen, ein Mann, Freund, Freundin, was auch immer. Und dann sagen die mit ab. Oder eben auch nicht. Die Möglichkeit besteht natürlich auch. Ne? Also nochmal, es bringt natürlich total Vorteil, wenn man einen Partner oder eine Partnerin an seiner Seite hat, die Verständnis dafür haben. Aber theoretisch, wie auch so eine Co-Abhängigkeit von einem Alkoholiker, ist auch eine Depression mit Co-Krankheit. Ne? Also das darf man nicht unter den Tisch kehren. Und dafür stehe ich zusätzlich ein. Ne? Also nicht nur ich, sondern auch meine Frau. Wir wollen ja auch da ganz bewusst aufklären und zu sagen, nicht nur die Kranken, sondern auch die da angehörig sind, die betrifft es total. Ne? Und die fragen sich ja noch mehr. Also neben dem, dass ich mich sowieso in eine Gedankenspirale beschäftige, wenn ich dann mal wieder so eine Phase habe, ist aber meine Frau damit beschäftigt zu sagen, bin ich jetzt zu laut, bin ich jetzt zu leise, darf ich sie überhaupt stören? Soll ich sie stören? Also die war das ein oder andere Mal auch mit bei Therapien, um einfach mal Aufklärung für sich zu bekommen. Und ich glaube, die vergessen wir wirklich. Ne? Und das ist wichtig, ganz, ganz wichtig.
Ja. Ein toller Punkt. Und ich glaube, das kann man nicht deutlich genug unterstreichen, was für eine Belastung das Thema, auch solange es nicht gemeinsam gelebt und geheilt wird, für alle drumherum ist. Also ich weiß, damals, als ich in der mittelschwere depressive Episode war, lebte ich noch mit meiner Ex-Frau und meinem Stiefsohn zusammen. Die konnten das Thema nicht greifen. Und genau. Ich war tatsächlich ein A-Punkt-Punkt-Punkt damals, wie fremdgesteuert, wie ein Roboter von außen gesteuert, neigte zu verbalen Attacken, die mir heute sehr, sehr leid tun. Das bin nicht ich gewesen, das war aber diese Krankheit, die was mit mir gemacht hat. Und damit litten die wahnsinnig auch darunter in dieser Zeit. Also diese Ruhe, mit der man Dinge besprechen kann, wie wir jetzt hier im Dialog sind, könnte man ja auch jedes Problem in irgendeiner Beziehung klären. Die war damals überhaupt nicht mehr möglich für mich.
Genau.
Und ich glaube, so geht es vielen, dass sie Symptome an den Tag legen, verbal aggressiv, lethargisch, depressiv, im Bett liegend, Migräne, die Bandscheiben. Gibt ja ganz, ganz viele Symptome. Ich glaube, es gibt nicht die Depression oder die Depression. Es gibt auch nicht nur die Lehrbuchdepression. Die einen sind wirklich über 3 Monate flachgelegt, während andere jetzt eine Depression haben und heute Nachmittag auf eine Karnevalsveranstaltung gehen und morgen wiederum flach liegen, ne? Oder den Tag über hochfunktional, wie du es beschrieben hast, sind. Ganz oft auch bei Speakern zum Beispiel gesehen oder bei Künstlern, Comedian, die tagsüber oder abends auf Bühnen stehen. Das Licht geht aus, sie gehen ins Hotelzimmer oder kommen nach Hause und fallen in dem Moment ins tiefe Loch, weil sie alleine sind mit all dem.
Richtig. Also das darf man nicht unterschätzen. Ne? Also ich habe keine Ahnung, ich war jetzt auch erst einmal auf der Bühne, also so richtig auf der Bühne. Ich betrachte ja auch das Unternehmen als Bühne und wenn ich irgendwo vor Kunden und so spreche, ist es ja auch theoretisch eine Bühne. Aber ich war jetzt halt im, man nennt es ja B2C-Bereich, also ne?
Auf einer vor Bühne. Anderen Unternehmern oder Angestellten in der Firmenkonstellation auf Bühne und hast gesprochen.
Also nicht auf einer Bühne, sondern vor den Mitarbeitern. Und jetzt war ich zum ersten Mal höher als andere gestanden in Frankfurt. Bei Speakers on Stage war ich und habe da gesprochen. Und hatte auch eine super Rede vorbereitet. Und nachts kriegte ich diese, auf einmal wie so eine Art, wie kann ich das sagen, Zweifel. Da kam sie, ne? Kannst du alles? Sollst du nicht hier noch besser und da und feilen und hin und her? Und dann kamen mir wirklich die Tränen. Ich weiß nicht, ob aus Verzweiflung, aus vielleicht depressiven Zügen oder so, wo ich dann gesagt habe, nee, da mache ich alles nicht so. Ich bin so, wie ich bin. Und genau das, dafür bezahlen die. Und das habe ich auch am nächsten Tag auf der Bühne so gemacht. Ich habe dann provisorisch meine Rede hatte ich halt auf Zetteln. Die habe ich mit auf die Bühne genommen und habe die vor allen Augen einfach zerrissen und habe gesagt, das fühle ich nicht mehr. Ich mache jetzt hier mein Ding. Und habe dann öffentlich halt auch da über Depressionen gesprochen. Und dafür wurde ich echt abgefeiert. Und auch in der Pause kamen dann 2 auf mich zu und haben gesagt, boah, du musst unbedingt hier so und so. Ich sage, ich muss gar nichts. Ja? Wenn ich das fühle, mache ich das gerne. Und auch für Aufklärungsarbeiten bin ich nicht müde, das zu tun. Aber um mich jetzt hier als Speakerin irgendwo auf der nächsten Bühne zu sehen oder wie auch immer, mache ich. Aber dann nur nach meinen Bedingungen. Weil das ist das, was es braucht. Jeder Speaker ist ein guter Speaker, ja. Aber vor mir war einer, der hat über genau diese Sachen gesprochen. Über Burnout, über Depressionen. Wenn man nicht auf sich aufpasst, man muss ins Licht gucken. Man darf nicht in die Schatten gucken. Und ich war als nächstes dran und in mir schnürte sich alles zu. Ich habe wirklich gedacht, ich muss gleich brechen, was der davon erzählt, ja. Es gibt manche Menschen auf Instagram, die heulen den ganzen Tag in den Kanal rein. Du siehst immer nur, oh, mir ist so, ich habe Depression. Die haben Follower, da fällt dir nichts mehr ein. Ich will überhaupt gar keine Follower. Na klar, will man Follower, ja, aber auch nur, um die zu erreichen. Und irgendwann unten drunter bei denen, ja, dann liest in der Caption, kommt, wenn ihr keine Angst mehr haben wollt, dann geht auf meinen Masterclass und dann verkaufe ich euch das und das. Dann denke ich mir, wie ekelhaft ist das denn bitte? Aber Tränen generieren Klicks. Ne? Das ist ja nun mal so. Und da will ich jetzt gegen angehen, mit allem, was ich habe. Und wirklich. Und ich hoffe so sehr, dass die Menschen, die wirklich Hilfe brauchen und das benötigen, das erkennen. Ja, dass es wirklich viele, viele schwarze Schafe gibt, die gucken in ihr Portemonnaie, denken, oh, ist leer. Ich hole mal wieder ein bisschen in die Kamera, zack. Natürlich geht es nicht so einfach, brauchen wir uns nichts vormachen. Aber damit Geld zu machen, ist für mich das Ekeligste, was es gibt, wirklich. Aber
wobei die mit der Tränendrüse Menschen anziehen, die in der Opferrolle sich noch befinden und auch eigentlich ganz wohl fühlen. So dieses gegenseitige Erzählen, wie schlimm es einem geht.
Ja, das weiß ich nicht.
Und du wahrscheinlich mit dem, wie du auftrittst, Menschen anziehst, die sagen, klasse, so will ich mich auch irgendwann spüren und fühlen.
Ja, und das... Ich will noch niemals sagen, dass ich mich fühle oder spüre. Also das ist jetzt vielleicht auch meine Hochfunktionalität wieder, die da manchmal rauskommt. Aber ich merke, und das ist das, was meine Depression mir mitgibt, dass ich sie mittlerweile Ich habe mal gesagt, ich sehe sie als Besucherin. Und wenn die wieder kommt und ich merke, ich brauche mehr Couch, ja, ich brauche mehr Couch und Netflix, dann nehme ich das ein, zwei Tage und dann denke ich so. Und jetzt gucke ich mal, was war denn die letzten Tage? Ja, das war wirklich viel. Nicht mehr, wo ist die Schuld? Jetzt ist wieder so, jetzt liege ich wieder auf der Couch, sondern stimmt. Dankeschön. Ja, und dann kann ich einen Schritt zurückgehen und ganz klar sagen, Ruhe. Ja, jetzt bellen meine Hunde wahrscheinlich, weil meine Frau gerade kommt.
Alles gut, lass sie bellen. Die haben dir ja auch geholfen, durch die Depression durchzukommen.
Ja, das stimmt, genau. Ja, und wie gesagt, das ist halt so eine Einladung natürlich nicht. Also ich hätte lieber eine Einladung zum schönen Essen und so, ne? Also machen wir uns da nichts vor. Aber wenn man halt was Chronisches hat, muss man halt gucken, wie man damit am besten umgeht. Und das ist so mein Weg. Und damit kann ich ganz gut umgehen. Ja, genau.
Es ist so schön zu hören, wie du anerkennst, dass es auch so Tage gibt, akzeptierst, dass es so ist, ohne sie zu bewerten, weil ich glaube, genau, durch die Anerkennung, die radikale Akzeptanz, nimmst du den Druck schon mal raus. Und der Körper hat dir das Bedürfnis in dem Moment, dem zu folgen, nicht zu überblenden über irgendein Rollenspiel und dann zu fragen, was hat mich denn dahin geführt? Was kann ich verändern? Was kann ich jetzt daraus lernen? Und sagen, danke. Danke, dass du mich nochmal dahin gebracht hast, dass ich da nochmal hingucken darf.
Genau so. So würde ich das behaupten, ja. Gehe ich damit um. Ja.
Ja, so habe ich dich verstanden und ist großartig. Auch damit bist du ein schönes Vorbild für ganz, ganz viele. Weil ich glaube, Resilienz und innere Stärke, das ist ja das, was wir schlussendlich auch brauchen, um mit allem umzugehen, nicht nur mit Depression, beginnt bei Anerkennen und Akzeptieren ohne Bewertung. Indem wir auch immer uns erlauben, dass das, was wir spüren, auch wirklich ernst ist.
Ja, genau.
Nicht in der Opferrolle verbleibend, aber zunächst mal das als Sockel nehmen. Und nicht uns fragen, sind wir falsch und muss ich was anderes? Nee, du musst gar nichts. Du musst jetzt nur mal auf dich hören, weil dein Gefühl, dein Körper ist mächtiger als du und hat schlussendlich ja auch mal zunächst recht im Moment. Heißt ja nicht, dass du in 5 Minuten noch da sein musst. Du darfst ja auch was ändern, aber jetzt ist es zunächst mal zu akzeptieren und ich glaube, das ist eine schöne Basis.
Ja, das ist natürlich nicht nur die schöne Basis als solches, sondern jetzt komme ich nochmal zu einem Punkt, den ich auch wichtig finde. Gelehrt hat mich das mein Hund, beziehungsweise nicht mein Hund. Ich habe schon sehr lange Hunde. Die habe ich aber übersehen. Ich war aber auf den Kapverden und weil mir mein Hund gefehlt hat, war ich in so einem Shelter, also im Tierheim im Ausland, die heißen halt Shelter, und wollte da mit Hunden spazieren gehen und bin dann raus. Habe 2 Hunde an der Leine gehabt, bin dann raus und bin dann so stehen geblieben. Und ich weiß nicht, was es war. Ich sag einfach mal, das war in dem Moment Eingebung. Bin ich stehen geblieben und habe gesagt, Moment mal. Ich habe die Hunde jetzt gerade da aus dem Hundeknast geholt. Und denen geht's trotzdem gut hier. Die sind mit mir hier, die spielen mit mir. Und wir haben hier zusammen tolle Zeit. Gleich bringe ich die zurück in den Shelter. Die wissen es nicht. Und die interessiert das auch jetzt gerade nicht. Denen geht's gut. Und das hat mich auf einmal so, ja, total geerdet, wo ich gedacht habe, Moment, ja, Das kann es sein. Ne? Und dann war mir, jetzt komme ich wieder mit meiner Hochfunktionalität um die Ecke, ganz klar mein Weg, ich muss Hundetrainerin werden. Das muss ich kombinieren. Hundetraining, Achtsamkeit, Stressmanagement, all das ist das, was ganz wichtig ist, wo wir von dem Hund lernen können, wo der Hund natürlich uns lesen kann, Spiegel und so weiter. Ne? Und das habe ich im Dezember dann tatsächlich auch bestanden. Ich bin jetzt ausgelernte Hundetrainerin vom Veterinäramt qualifiziert und übe das jetzt aus. Zwar noch nicht so, wie ich das möchte, sondern noch angestellt bei einer anderen Hundeschule. Aber das ist schon eine tolle Erkenntnis. Wenn man einen Hund hat, kann man mit dem so viele tolle Dinge erleben, weil die einfach im Hier und Jetzt sind. Und denen ist auch scheißegal, wie viel Geld du am Konto hast. Das muss man auch dazu sagen. Was du anhast, ist dem auch egal. Ne? Also die sind so toll, diese Wesen. Da sollten wir uns eine Schippe von abschneiden. Und dann komme ich wieder mit meinem Credo. Menschlichkeit ist zukunftsfähig.
Definitiv. Ja, Hunde leben halt im Hier und Jetzt und denen ist nur wichtig, was für eine Energie hast du jetzt.
Genau.
Lass uns mal noch mal ganz kurz zurückspringen. Was hat denn dir, nachdem du aus Frankreich raus warst, dann in die Klinik bist, auf dem Weg in der Heilung geholfen? Was hat dir denn ja, geholfen, A, die Krankheit zu verstehen und zum anderen auch besser damit leben zu können oder sogar die Symptome, ja, bekämpfen möchte ich nicht sagen, sondern heilen zu können, ne, dass sie nicht jedes Mal dich komplett übermannen und überfordern, sondern du ja auch im Alltag vielleicht gar nicht mehr so tief fällst.
Also in der Klinik selber habe ich natürlich sehr viele Rituale über Achtsamkeit. Qigong habe ich da gemacht, wo ich am Anfang gedacht habe, was ist das für ein Käse? Das habe ich auch am Schluss noch gedacht, dass Käse ist, weil diese Bewegungen ja schon sehr speziell sind. Aber nichtsdestotrotz machen die was mit einem. Routinen sind wichtig, dass man so für sich gewisse Routinen beibehält. Dass man, also in der Klinik selber hatte ich sehr viel Bewegung und auf einmal Drang, ganz, ganz viel Drang, Dinge zu tun, wo meine Frau schon gesagt hat, oh, bitte bleib so, wie toll ist das denn, ne? Malen, Ergotherapie, das waren alles bei mir so Dinge, auch in der Klinik, wo ich gedacht habe, warum soll ich das tun? Okay, ich mache das einfach. Und beim Machen habe ich gemerkt, das tut mir gut. Ja, mich einfach im Hier und Jetzt, also in diesem Moment zu fühlen, einfach nur das zu tun, nichts zu verdenken, umzudenken, falsch zu denken oder so, sondern einfach machen. Und das sind so Dinge, die ich dann natürlich mit auf den Weg genommen habe. Ich war auch nach der Klinik noch lange, lange Zeit in der Gruppentherapie, was mich auch wirklich gut weitergebracht hat. Das muss halt was für jemanden sein. Gruppe ist natürlich was anderes als Einzel, weil da mehrere Menschen sind. Wenn man dann dementsprechend nicht so reden möchte, weil es ja am Anfang noch Fremde sind, war es für mich aber gut zu sehen, guck mal, da sind halt noch die Menschen, die das Gleiche haben wie ich. Und ja, so hat das halt getragen, ne? Nochmal, es ist nicht weg, es kommt bei mir immer wieder. Aber umso mehr ich darüber rede, ich muss natürlich auch aufpassen, ne? Das ist ganz klar. Aber umso mehr ich darüber rede, umso mehr Antrieb gibt mir das, auch für mich selbst da zu sein. Weil ich kann nicht darüber reden und reden und am Ende habe ich nichts gesagt, ne? Und das versuche ich natürlich mir auch einzugestehen. Und nochmal, das hatte ich ja jetzt auch letztens noch, ne? nach Frankfurt zum Beispiel. Am Weg zurück schien der Mond ganz, ganz voll und ich hatte wirklich ein Glücksgefühl, wo ich gedacht habe, boah, das hast du schon lange nicht mehr gehabt, ne? Wahrscheinlich nicht, weil ich auf der Bühne war, sondern weil ich mein Ding gemacht habe. Ich bin aus den Ketten raus. Diese Speaker Ausbildung ist ja ganz klar getaktet, du musst so stehen, das musst du so halten, das macht man nicht, To-Dos und so, ne? Und dem bin ich ausgebrochen. Ich habe meine Ketten gesprengt und in dem Moment fühlte sich das frei an. Und das war das Gefühl, glaube ich, im Auto, dass ich so eine wirkliche Dankbarkeit mir gegenüber entwickelt hatte, zu sagen, du hast es gemacht, was du dir vorgenommen hast. Wie toll ist das, ne? Also wirklich so ein selber auf die Schulter klopfen. Und einen Tag später lag ich hier auf der Couch und war echt kaputt, ne? Also da war wieder totale Leere und also das überkommt dann. Dann habe ich das 1-2 Tage und dann ist auch wieder gut. Also wieder gut ist falsch. Du hattest vorhin schon mal gesagt, das ist ein täglicher Kampf, ne? Aber morgen ist ein neuer Tag und warum soll ich...
Wenn ich gerne das Wort für mich Kampf ersetzen würde durch Umgang.
Okay.
Weil ich glaube, es ist nicht ein gegen was kämpfen, sondern anerkennen und damit umgehen.
Ja, okay.
Was
ja.
machst du denn, wenn es dich überkommt? Wenn du merkst, du fällst jetzt in so ein Loch, wie gehst du denn damit um?
Ja, tatsächlich auch achtsam. Also achtsam das Erleben, indem ich sage, ich wehre mich da nicht gegen, sondern ich nehme das an. Ja, und dann, und wenn es mal 3 Tage, wenn es mal 5 Tage sind, ja, dann ist es halt so, ne? Und es ändert ja nichts an der Tatsache. Wenn ich jetzt kämpfe, wird es schlimmer. Also nehme ich es an, gucke, dass ich natürlich auch Ruhe kriege, hinterfrage ganz kurz nur den Weg, nicht mich, sondern einfach nur die letzten Tage, bis ich dann irgendwo merke, ah, okay, ja, also hätte das jemand anders gemacht, ist es echt viel. Früher habe ich immer gesagt, mein Gott, ich mache dieses und jenes und das und das. Und eine Therapeutin hat gesagt, Frau Stilling, merken Sie eventuell, dass Sie wirklich viel machen? Nö, warum? Das ist so normal. Ne, und heute weiß ich aber, ja, das müsste auch jemand anders auch erstmal machen an einem Tag oder in einer Woche. Ne? Und ich denke immer, warum, ich mache doch gar nicht so viel. Es ist doch selbstverständlich, was ich mache. Ne? Und wenn mich das dann so, wie du sagtest, überkommt, dann ja, genießen ist das falsche Wort, aber ich wehre mich nicht dagegen und ich genehmige mir die Ruhe, die dann eingefordert wird. Und dann komme ich da gut raus. Blöd wäre jetzt zu sagen, ich gucke einen lustigen Film. Aber auch das tue ich tatsächlich zwischendurch. Und bei mir ist es oftmals so, wenn ich dann darüber spreche, wie es mir geht, fließen Tränen. Weil ich mir oftmals auch manchmal, nicht oftmals und manchmal, ist ja Quatsch, weil ich mir manchmal auch wirklich selber leid tue. Und wenn die Tränen kommen, freue ich mich, weil ich weiß, da ist wieder meine Verbindung. Also das ist bei mir schon wirklich ritualisiert, gewisse Dinge so zu tun. Ne? Auch wirklich so, jetzt ist ein Punkt, jetzt muss ich darüber sprechen. Ich tue mir selber leid. Jetzt kommen die Tränen. Ah, es darf heilen. Super. Ne? Genau.
Tränen sind ja auch eine Befreiung.
Total.
Ein bisschen Druckabbau.
Total.
Und eine Reinigung.
Ja. Genau.
Der Körper hat ja einen Grund, warum er weint. Und in dem Moment spürst du wieder was.
Genau, in dem Moment spüre ich was und das finde ich super. Und
gleichzeitig im Loch sein.
Genau.
Du kannst dich als Opfer fühlen. Okay, das ist jetzt aber eine bewusste Haltung, die Menschen einnehmen können. Aber nicht zu spüren, depressiv zu sein, einfach lethargisch zu sein und gleichzeitig Tränen zu haben, das ist eigentlich der Weg schon raus aus, ne, dem
genau.
Berg hochklettern.
Genau so, ja.
Und was ich immer ganz wichtig finde, dass Menschen, denen es so geht, neben der Akzeptanz und dem Gefühl, der Frage, worum geht es mir denn oder worum ging es meinem Körper, warum er da jetzt hingekommen ist, sich dann aber auch nicht darin wohlzufühlen, sondern ich würde immer wieder gern motivieren, dass Menschen dann auch sich die Frage stellen, wie komme ich denn da raus? Also was muss ich denn tun? Es könnte ja auch sein, dass eine Aufschieberitis da ist, weil ich Angst habe, irgendwas zu tun, weil ich einen wichtigen Termin beruflich habe, vor dem ich die ganze Zeit weglaufe, der mich überfordert und ich deswegen in eine Depression verfalle, habe ich auch schon bei Menschen gehabt, die dann aber nur aus dieser schlechten Lage herauskommen, wenn sie auch einen Schritt in die Richtung gehen, sich das zuzutrauen. Manchmal muss man auch durch die Angst dann durchgehen. Und sich akzeptieren, dass da eine Angst ist. Ne? Man muss auch die Schritte gehen.
Also ich glaube,
und dann können wir auch eine andere lösen.
Ich glaube, wichtig zu wissen oder nicht wichtig zu wissen, ist auch falsch gesagt. Aber ich hatte auch da jetzt letztens noch mit einer aufgrund der Zeitungsannonce Kontakt, die mir geschrieben hat, wie kommst du denn da raus? Welche Tabletten nimmst du und so? Weil ich ja auch noch Psychopharmaka nehme. Zwar sehr niedrig dosiert, aber ich nehme noch welche, ja. Und die wollte halt wissen, wie mein Weg ist. Und daraufhin habe ich ihr ganz klar geschrieben, du, kann ich dir erklären, ich möchte nur nicht, dass du mich verwechselt mit einem Therapeuten oder mein Weg ist nicht dein Weg. Ne? Und ich kann dir gerne sagen, wie ich das mache, aber nichtsdestotrotz muss jeder damit selber umgehen. Und bei ihr habe ich das gemerkt, ich glaube, sie ist die Depression. Und das ist ja auch noch so ein Unterschied. Ne? Viele, die identifizieren sich schon mit dieser Krankheit und denken, wer bin ich denn überhaupt, wenn ich das nicht mehr hätte? Ne? Um einfach zu sagen, vielleicht fühle ich mich sogar wohl damit. Natürlich fühlen die sich nicht wohl damit. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber es gibt ja wirklich Menschen, die sich mit gewissen Dingen identifizieren. Und wenn die das nicht mehr haben, wer sind die denn dann? Und das ist natürlich, kann wehtun. Nur um einfach zu sagen, naja, vielleicht will ich das gar nicht. Ne? Vielleicht möchte ich ja so sein. Oder keine Ahnung. Und da muss jeder für sich selber sich die Frage stellen, möchte ich da raus? Das hatte ich ja zu Anfang gesagt mit dieser Alkoholkrankheit auch. Ne? Wenn ich jetzt irgendwo hingehe und sage, so ab morgen rauchst du nicht mehr, ich nehme mal Rauchen, dann sagt er, warum? Also ja, ich kann es versuchen, weil du das nicht möchtest, okay, wird nie gelingen. Ja? Wenn aber derjenige von sich aus sagt, so ab heute rauche ich nicht mehr, ist die Chance schon ein bisschen größer. Und genauso ist es aber auch mit einer psychischen Krankheit, also gerade mit Depressionen. Wenn irgendjemand sagt, jetzt reiß dich mal zusammen, du musst das doch können und dies und jenes und man nur sagt, ja, da hast du recht, da muss ich so und so. Nee, einfach nein. Das muss von einem selber kommen, zu sagen, ich möchte jetzt einen Weg finden, damit ich damit entweder gut umgehen kann. Es muss ja nicht unbedingt direkt die Heilung heißen, ne? Aber halt einen Weg zu finden, damit umzugehen. Weil das Schlimmste, was uns allen passieren kann, ist, den Weg zu gehen, den keiner will. nämlich zu sagen, ich gebe auf.
Was leider auch oft genug passiert, ja. Das darf man auch nicht, oder sollte es auch für sich im Auge behalten, wenn man mit Leuten zu tun hat, die Depressionen haben. Depressive haben unter Umständen Phasen, wo sie in Löcher fallen, sich selbst nicht mehr spüren, keine Rationalität mehr spüren und nichts mehr zwischen den Ohren wirklich rational und klar verständlich funktioniert. Und wo selbst hochintelligente, sehr reflektierte Menschen sich schon das Leben genommen haben, wenn sie in diesen Phasen waren.
Ja, natürlich. Also es gibt ja so zwei
Unterschiede. Ich habe einen Unternehmer in der Nachricht bekommen, dass ein Unternehmerkollege sich suizidiert hat, der seit vielen Jahren eben mit Depressionen lebt und in dem Moment eben in diesem Loch wahrscheinlich keinen anderen Weg mehr gesehen hat. Aber das muss nicht sein.
Nein. Also ganz, ganz blöd gesagt, wenn du mit Menschen sprichst, die eine schwere Depression erlitten hatten, da war nicht einer, der sagte, die Gedanken hatte ich nicht. Also
nee, ich glaube, die ist nicht bei jedem, der. Es gibt aber auch viele, die eben nicht depressiv sind und auch so Gedanken hatten schon. Und das darf man nicht vergessen, jeder Dritte in Deutschland oder ich weiß nicht, wie die Zahlen in Europa oder weltweit sind, die sind wahrscheinlich irgendwo vergleichbar. Jeder Dritte in Deutschland hatte in seinem Leben schon mal eine depressive Episode.
Oder hat sie anerkannt als Deutsche. Genau.
Das muss nicht unbedingt eine Krankheit sein.
Nein, natürlich nicht. Also Trauerfall, ganz typisches Beispiel. Ne? Nur wenn man die Trauer halt nicht erlebt und nicht zulässt, dann kann es natürlich irgendwann umschlagen. Ne? Das ist ja so der Faktor. Ne? Also von dem her, gerade im Trauerbereich ist es oftmals so. Und das ist dann das, nur halt nicht so genannt.
Ja, was du gerade eben gesagt hast, finde ich ganz wichtig. Und danke dir, dass du da nochmal Wert drauf gelegt hast, das zu erwähnen. Dass immer jeder selbst für sich entscheiden muss, will ich da bleiben, wo ich bin? Und das erleben wir ja bei allen Arten von Krankheiten. Es gibt Menschen, die irgendwie körperliche Krankheiten haben, andere haben seelische, andere haben psychisch Sucht und Suchtkrankheiten, die sich irgendwie wohlfühlen. Die fühlen sich zwar nicht gut, aber sie empfinden doch irgendeinen Mehrwert, wenn sie Mitleid bekommen von anderen. Oder wenn sie sich selbst da drin suhlen und begraben unter ihrem Glas Alkohol oder unter ihren Drogen oder was auch immer für sie die Kompensation dessen ist, was sie im Grunde, wenn sie geheilt wären, anders machen würden.
Ja, ich glaube, aber bei einer Sucht will ich auch, ja, aber man darf nicht vergessen, bei einer Sucht ist es natürlich auch zusätzlich der Kopf, der noch mal lauter ist. Ne? Weil einfach der Körper schreit und alles, was dazu ist, sagt, du brauchst das jetzt, das Zeug. Und man braucht es ja auch tatsächlich. Ne? Also es ist ja
ich glaube tatsächlich, auch wenn ich mich damit vielleicht bei dem einen oder anderen Hörer jetzt unbeliebt mache, auch Depression kann Sucht werden.
Ja, na klar.
Für den einen oder anderen.
Sehe ich original genauso.
Auch Burnout ist eine Sucht für den einen oder anderen.
Ja.
Ja. Ich kompensiere damit was ich mir verbiete, hinzugucken, zu ändern, weil ich einen Mehrwert daraus ziehe. Und es gibt ja auch diese Foren, wo Depressive sich mit Bildern zeigen in Instagram, wo sie gerade sehr, sehr depressiv drauf aussehen. Habe ich nie gemacht. Würde ich auch nie machen.
Ja.
Weil ich will mich nicht als Opfer zeigen, sondern ich will Mut machen, dass es Möglichkeiten gibt, damit zu leben. Und ich will nicht, dass mir jemand auf die Schulter klopft und sagt, ach du Armer. Nee, das ist natürlich Mist, aber es ist nicht mehr Mist als ein anderer, der ein Bein ab hat oder einen Zahn-OP hat oder was auch immer. Es ist im Grunde nichts, was man einfach so als Gott gegeben, als mir geht es schlecht, akzeptieren muss. Sondern man darf, wenn man möchte, was verändern daran.
So.
Und es gibt Möglichkeiten, auch die Depression zu heilen beziehungsweise mit ihr zu leben.
Gebe ich dir recht. Und das ist das, was ich lebe und auch weitergeben möchte. Dass genau das, ja, das ist, was wir brauchen, um zu sagen, wir stehen auf für uns. Ja, wir für uns.
Das ist gerade diese Brücke, wo ich auch gerne nochmal zu Ende des Podcasts drauf eingehen würde mit dir. Was machst du denn? Du bist ja neben dem, dass du sagst, ich will auf Bühnen, um darüber zu sprechen. Ich will die Schambrücke wegnehmen. Ich will Menschen Mut machen. Ich will auch denen Gehör geben, die selbst noch gar nicht so weit sind oder vielmehr eine Stimme geben. Du machst ja noch viel mehr. Du singst, du bist beim Bündnis für Depressionen engagiert. Was machst du denn, wo du jetzt, und das ist ja auch vielleicht was, wo der eine oder andere jetzt zuhört und sagt, geil, da kann ich ja wirklich aus dem, was ich da Schlechtes erfahren habe, auch was Gutes machen und anderen helfen. Was machst du denn jetzt?
Ja, wo soll ich da jetzt anfangen? Also es hat angefangen mit der Hundetrainerausbildung und Stressmanagement-Ausbildung. Das kombiniere ich jetzt zusammen und das hat von mir einen Namen bekommen, der schließt sich zusammen aus meinen beiden Hunden. Ich habe Lari und Malu, das sind meine beiden Hündinnen. Und daraus habe ich ein Wort kreiert, das nennt sich Larilu. Das ist ein achtsames Hundetraining, nennt sich Larilu. Psychologie trifft Hundetraining. So, das bin ich gerade dabei aufzubauen, weil ich glaube, das wirklich Mehrwert bringt. Nicht dieses schnöde Sitzplatz bleib, natürlich gehört dazu und das ist auch ganz toll, wenn ich einem Hund sage, sitz und der setzt sich auch auf Anhieb, aber das ist nicht das, was wir brauchen. Ne? So, das ist das eine. Dann habe ich jetzt angefangen mit dem Speaking, weil ich halt gucken wollte, beziehungsweise lernen wollte, wie ich auf Bühnen wirke, wenn ich halt jetzt über Depressionen spreche und so weiter und so fort, wo ich dann relativ schnell gemerkt habe, dann bin ich ein Zombie, das möchte ich nicht, also rede ich so, wie ich bin, Freischnauze raus und dann ist es auch echt und es ist ja nun mal auch real. Meine Krankheit ist real, ich bin real, warum soll ich mich verstellen? So, dann habe ich letztes Jahr angefangen, Texte zu schreiben, also Lieder zu schreiben, wo ich ein paar Mal jetzt im Studio war, das ich aufgenommen habe. Und ja, das ist so ein, wie soll ich das sagen, ein Hobby. Ne? Also da werde ich niemals großartig Klicks generieren. Ich bin jetzt auch nicht die beste Sängerin, muss man einfach dazu sagen, aber ich habe da einfach Bock drauf. Also warum soll ich das nicht tun? Habe ich gemacht. So, dann bin ich gerade dabei, ein Bühnenstück zu kreieren, tatsächlich ein bisschen größer, wo es aber auch über Aufklärung geht und nicht über irgendwie was, sondern da spiele ich tatsächlich mit den Botenstoffen und denen gebe ich Namen. Also bei mir heißt es zum Beispiel Serotonin Sabine oder Noradrenalin ist bei mir der Peter. Und da mache ich halt jetzt gerade so ein Bühnenstück und entweder nehme ich es nur auf, schreibe ein Buch oder was, keine Ahnung, irgendwie so. Das treibt mich ein bisschen an. Ich bin bei der Deutschen Depressionsliga. Da bin ich jetzt mehr mit reingerutscht. Letztes Jahr im Oktober waren wir erste Mal auf so einem Kongress und gemeinsam, nee, wie hieß denn das überhaupt, weiß ich jetzt gar nicht mehr, Zurück ins Leben, genau so hieß es. Und da bin ich da Mitglied geworden und habe mich dann jetzt dafür aufgeschrieben oder ausgeschrieben, so heißt es, dass ich da mehr mitwirken möchte. Bin in Mettmann, Fellbord und Umgebung. Jetzt beim Bündnis gegen Depressionen, da habe ich nächste Woche ein paar Themen, sodass ich da auch mit reinrutsche, dass ich ehrenamtlich da noch mitkomme. Und meine Frau und ich, wir machen jetzt eine Selbsthilfegruppe hier auf. Und nochmal zu sagen, nicht nur für Depressionen oder nicht nur für Angehörige, sondern wir wollen das mischen. Dass wir ganz klar sagen, wir gehören zusammen. Weil es gibt das eine, es gibt das andere, aber zusammen ist es, ich sag mal, selten. Und das ist das, ja, wofür ich stehe. Ich bin den ersten Weg gegangen auf die Zeitschriften zu und es hat ja sogar weitere Kreise gezogen, um einfach zu sagen, toll, ich danke dir, ich bin jetzt im Podcast, siehst du ja anscheinend, und hole mir somit Gehör, um einfach den Menschen zu sagen, es gibt einen Weg damit zu leben. Ich will den Weg gar nicht sagen, daraus. Na klar, mit Sicherheit gibt es den Weg auch daraus. Aber ich bin nun mal gesegnet mit einer reversiblen, immer wiederkehrenden, chronischen Depression. Also muss ich damit leben. Der sitzt auf meiner Schulter, links oder rechts. Ja, dann ist es halt da, kriegt mich auch nicht unter. Was ist die andere Option? Die kommt für mich nie in Frage. Also muss es ja weitergehen. Amen.
Das Tierchen, was auf deiner Schulter sitzt, immer schön pflegen und hämeln und gucken, dass es wohlgesonnen ist.
Genau.
Schön. Vielen Dank, dass du so engagiert bist, Menschen zu zeigen und nicht müde dabei wirst. Und ich glaube, du wirst noch lange nicht müde dabei, anderen zu zeigen, es gibt ein Leben trotz Depression, mit Depression. Und es kann sehr, sehr schön sein. Ja, das ist kein Stigma, was dir nur auf Schultern liegen muss.
Nee, ich sage, ich habe jetzt lang genug geschlafen, ne, um das einfach mal ins Lustigere zu ziehen. Ich habe mich lange genug ausgeruht und ich habe es auch gebraucht. Und jetzt ist aber der Punkt gekommen, wo ich sage, ich möchte mit der Krankheit zusammenleben. Und da muss es halt einen Weg für geben. Und alles hat irgendwo einen Weg. Wenn man guckt, guck mal, um die 1970 rum durften Frauen nicht wählen. Heute sitze ich mit dir im Podcast. Wie schön kann es denn sein, oder? Also von dem her gibt es immer mal irgendwo
einen Weg. Frau, die mit einer Frau zusammenlebt.
Ja, auch noch. Ja.
Sind wir mal ganz ehrlich, das ist eine Freiheit und das ist ein Gefühl, was wir durchaus kulturell leben dürfen, was man nicht hoch genug anerkennen kann.
Genau.
Wofür ich täglich dankbar bin, vor allem wenn ich in der Welt rumgucke, wo teilweise die Schrauben wieder rückwärts gedreht werden, die Schrauben an Uhren oder eben Länder noch nicht so weit sind. Wir haben es wirklich gut und wir müssen jeden Morgen wach werden mit dem Gedanken, danke, 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 dass wir das so haben dürfen.
Ja.
Auch dieses Podcast-Gespräch, das ist doch einfach Zucker. Das ist was sehr, sehr Schönes, was uns das Leben beschert. Und dafür auch jetzt, wir sind noch nicht fertig, dir danke, dass du die Zeit nimmst, es aufzunehmen und so offen zu teilen. Aber auch dir, wenn du jetzt hörst oder schaust auf den verschiedenen Kanälen, danke für deine Zeit, die du dir nimmst und uns damit eigentlich das Wertvollste schenkst, was du hast.
Ja, das stimmt. Das kommt auch noch hinzu. Aber nochmal, ich tue das nicht, um da irgendwie was zu generieren, sondern ich will wachrütteln und darum geht's. Natürlich möchte ich dadurch Reichweite bekommen, weil nur mit Reichweite kann man mehr erreichen, um weiter wach zu rütteln. Ja, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf oder was auch immer. Also mein Kanal selber heißt mixme_original. Da findet man mich auf Instagram und da sieht man
verlinken auch. Verlinken wir in den Shownotes.
Okay. Und das andere ist halt Larry Lou, da geht es um Hundetraining. Aber nochmal, und da wiederhole ich mich auch sehr gerne, da geht es mir nicht darum, jetzt hier Reichweite zu generieren, sondern es geht mir darum, bei dir in deinem Podcast offen und ehrlich zu sprechen, um anderen Menschen wirklich mitzuteilen, guck mal, so kann es gehen. Ja? Und klar, jetzt gleich geht die Kamera hier zu, mein Leben findet normal statt, aber ich bin, und ich glaube, das sieht man mir oder hört man auch aus meiner Stimme, nicht die, die aufhört zu reden, wenn es gleich hier ausgeht. Ne? Also ich werde nicht müde. Und das wird auch in Zukunft so sein, ganz klar.
Großartig. Es gibt eine Frage, die ich jedem zu Ende des Podcasts stelle. Mhm. Und auch dir heute. Stell dir vor, du hast alle Radiosender, alle TV-Sender, alle Großwerbeplakate und die würden eine Botschaft in die Welt transportieren. Die würden auch in allen Sprachen übersetzt verstanden werden. Eine Botschaft, die dir jetzt wichtig ist, wo du sagst, die möchte ich gerne in die Welt raustragen. Was ist das für eine Botschaft?
Boah. Habe ich zwei tatsächlich.
Gerne.
Also das erste ist ja das, was ich auch schon ein paar Mal hier erwähnt habe, dass Menschlichkeit zukunftsfähig ist und unbedingt wieder werden muss. Also wir brauchen davon ganz, ganz viel mehr. Ich habe vorgestern, glaube ich, noch in eine Kamera reingesprochen und habe gesagt, wie schön wäre es denn, wenn wir durch die Menschlichkeit so eine Art Pandemie bekämen. Ja, und kein Corona, sondern alle sprechen, guck mal, jetzt ist die Menschlichkeit eine Pandemie geworden. Das ist doch die schönste Krankheit oder Pandemie, die man sich überhaupt vorstellen könnte. Und das Zweite ist, das habe ich auch auf der Bühne gesagt, den Spruch finde ich ganz gut, wenn der Schuh von anderen nicht passt, dann zieh den aus und überlege nicht, ob dein Fuß das Problem ist.
Wenn der Schuh von anderen dir nicht passt, zieh ihn aus und überleg nicht, ob dein Fuß das Problem ist. Das ist ein schönes Bild.
Genau.
Klasse. Liebe Miriam Stehling, liebe Mimi, ganz, ganz lieben Dank für diese, ich glaube jetzt 1,5 oder fast 2 Stunden Podcastgespräch. Ja. Es war mir ein Vergnügen. Du bist herzlich wieder eingeladen für eine Fortsetzung. Also wir sollten nicht müde werden, über das Thema zu sprechen und Menschen Mut zu machen. Ganz lieben Dank an dich. Dank an dich, liebe Zuhörer, liebe Zuschauerin, für deine Zeit, dass du uns die Chance gegeben hast, dir was mitzugeben heute. Wenn du jemanden kennst oder selbst betroffen bist von dem Thema Depression, ich verlinke in den Shownotes auch nochmal die ein oder andere Telefonnummer und Internetseite zu dem Thema, die helfen können. Ansonsten wünsche ich dir, dass die Impulse dir ein bisschen geholfen haben, vielleicht die Story dir hilft oder du sie weiterträgst zu anderen, du vielleicht auch die Folge teilst mit jemandem, wo du sagst, die Folge kann den Menschen ein bisschen unterstützen, mit der Krankheit oder mit Personen mit dieser Erkrankung besser umgehen zu können. Vielen Dank.